Dann fuhr der hoch, riss die Augen auf und ich sah diese Panik in seinen Augen, die ich aus meinem Inneren kenne.
Was ist für dich Freiheit?
Ich dachte, ich sei ein wildes Ding. Ach, geraucht und gesoffen und gefeiert. Ich dachte, ja, ich bin Rheinländerin, ich bin Ungarin, ich muss so sein. Heute, finde ich, hat für mich Freiheit viel mit Disziplin zu tun und mit Stabilisierung. Mittlerweile weiß ich aber, dass genau da Freiheit beginnt, wo...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast ist Ildikó von Kürti, Autorin von 17 Büchern. Ihr aktuelles ist Alt genug, was seit Monaten die Spiegel-Bestsellerlisten dominiert. Insgesamt hat sie mehr als 7 Millionen Bücher verkauft, also eine der erfolgreichsten Autorinnen im deutschsprachigen Raum der letzten Jahre. Und es ist wirklich ein sehr, sehr tiefgründiges und sehr spannendes, sehr kontroverses Gespräch geworden, denn wir reden über das Älterwerden, über das Altsein. Ildikó sagt, Altsein ist etwas ganz Wunderbares, aber was jetzt vielleicht aus meinem Mund wie Resignation oder etwas Schönreden von etwas klingt, hat sehr, sehr viel Tiefe, sehr, sehr viel Lebenserfahrung, sehr, sehr viel Weisheit. Es geht nicht nur um das Thema Altern, es geht auch um ihre Ängste. Sie selber hat jahrzehntelang unter großen Ängsten gelitten und bereut auch, dass sie erst so spät, sprich in den letzten Jahren, gelernt hat, ihre Ängste zu überwinden und trägt auch große Reue in sich, was sie in ihrem Leben verpasst hat. Und hat auch da wirklich spannende Tipps für Menschen wie dich und mich, wie man die eigenen Ängste besser in den Griff kriegen kann. Also ich würde vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Ildikó von Kürti. Ildikó, wenn man recherchiert über dich, dann liest man eigentlich jahrelang, dass du dich für eine sehr ängstliche Frau gehalten hast. Und wenn man jetzt die neueren Beiträge sieht, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass du dich vielleicht sogar getäuscht hast und dich jetzt eher als eine sehr mutige Frau empfindest. Kannst du uns in diesen Moment mitnehmen, wo du realisiert hast, dass dein Selbstbild vielleicht gar nicht richtig ist, sondern du dich lange getäuscht hast?
Ich dachte immer, dass Angst haben ängstlich ist und schwach. Und ich habe, weiß Gott, wirklich viel unter Ängsten und irrationalen Ängsten, pathologischen Ängsten gelitten mein Leben lang und tue das ja auch bis heute. Und was ich lange nicht begriffen habe, ist, dass ja nur die Person, die Angst hat, auch Mut braucht. Und da ich das, was ich in meinem Leben erreicht habe, eigentlich nur durch Überwindung von Ängsten erreicht habe, erlaube ich mir jetzt zu sagen, ich bin eine mutige Frau mit sehr vielen Ängsten.
Hast du diese Erleuchtung, sage ich mal, selber für dich entwickelt? Weil man liest es ja überall, Angst heißt nicht, oder kriege ich jetzt nicht zusammen, aber es gibt viele Sprüche, die sozusagen sagen, dass man die Angst überwinden muss, sich ihr stellen muss, ihr die Stirn bieten muss, etc. Von den Kalendersprüchen wissen wir das alle, aber ich bin auch jemand, wir haben einige Gemeinsamkeiten, die ich eben nach und nach noch enthüllen werde in dem Gespräch, aber eine ist auch, dass ich sehr viele Ängste kenne, die mich auch stark behindert haben in meinem Leben und auch heute noch tun. Und ich weiß auch, dass man ihr die Stirn bieten sollte, dass man ins Tun kommen muss, etc. Aber wie kam es bei dir dazu, dass du wirklich aus diesem theoretischen Wissen, dass das so ist, ins Handeln gekommen bist und so wirklich auch deine Identität, dein Selbstbild in diese Richtung verändern konntest?
Also das hat wahnsinnig lang gedauert. Ich bin aufgewachsen mit einem Vater, dessen Credo war, Angst ist dazu da, überwunden zu werden. Und daraus habe ich gemacht, ich gehe der Angst aber lieber aus dem Weg. Also ich muss im Nachhinein sagen, dass mein Vater natürlich recht hatte, also das ist sehr harsch formuliert, aber natürlich ist es sinnvoller und sozusagen therapeutisch besser, sich der Angst zu stellen. Aber ich war überfordert, auch durch die, ja, ich würde sagen, auch durch die Dominanz meines Vaters, der sich so sehr ein mutiges Mädchen gewünscht hat. Und das bin ich nicht geworden. Und ich bin eine Vermeidungskünstlerin geworden. Also ich habe wirklich mein Leben lang, und das sind ja 58 Jahre, bin ich eine Meisterin der Umwege geworden. Und zwar sei es ganz banal, dass ich um die Tunnels herumfahre, vor denen ich Angst habe. Aber eben auch dass ich mir Wege suche, das, was ich eigentlich nicht kann, doch möglich zu machen. Dabei sind ganz schöne Sachen auch entstanden. Also zum Beispiel mache ich keine Lesungen, weil ich Angst habe vorzulesen. Seit ich 13 oder 14 bin, hatte ich im Deutschunterricht meine erste Panikattacke. Seither habe ich nicht mehr vorgelesen, wollte aber gerne meine Bücher auf der Bühne präsentieren, weil in mir nicht nur eine Angsthäsin wohnt, sondern auch eine Rampensau. Und habe mir dann die Show zum Buch einfallen lassen, in der ich Dialoge mit jemandem zusammen aus meinem Buch mache. Und also im Grunde so eine Art szenische Lesung, Theaterlesung. Ich schreibe also das Buch um. Und die Lesungen fingen so an, damals immer mit meinem Fels in der Brandung Jörg Thaddäus an meiner Seite, dass ich eigentlich immer nur zwei Sätze sagte oder las. Das, was ich in meiner Aufregung dachte, kriege ich schon irgendwie raus. Und Jörg machte die ganzen anderen Sachen. Mhm. Und ich sagte manchmal nur so, aber oder könnte der nicht auch? Und dann ging er weiter. Und so habe ich langsam diese Lesungen, diese Shows erweitert. Und jetzt mache ich lange Passagen. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal in meiner Show ein Stück, was ich wirklich lange lese, was sowieso schon eine Mutprobe für mich ist. Es ist aber auch ein Stück, was von der schweren Krebserkrankung meiner Freundin handelt. Also es fordert mich auf zwei Ebenen, die Angst vorm Lesen und der Respekt vor dem Thema. Ich musste auch schon ein paar Mal aufhören und meine Bühnenpartnerin musste das weiterlesen. Nicht allerdings wegen Angst, sondern wegen Schmerz. Mhm. Also, jetzt habe ich viel geredet, habe die Frage vergessen. Mach du weiter.
Sehr gern. Nee, es war schon die Antwort darauf. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Lampenfieber können viele Menschen nachvollziehen. Mhm. Es gibt viele Menschen, die Respekt davor haben, bis hin zu Angst vor anderen zu reden. Was nicht so viele nachvollziehen können, ist zum Beispiel, was einen daran hindern könnte, mit dem Auto durch einen Tunnel zu fahren, mhm, der vielleicht nur 1-2 Minuten lang ist. Ich persönlich kann das sehr gut nachvollziehen, weil meine Mutter auch genau unter solchen Ängsten, Aufzug, ja, Garage, Tunnel, ich kenne das, in einen Urlaub Umwege zu fahren etc., ja, aber eben nur aus der Beobachterperspektive. Also kannst du Menschen vielleicht ein bisschen in so eine Situation mitnehmen, wie sich das anfühlt, weil man wird ja schnell belächelt und für ein bisschen Mischugge gehalten. Also wie fühlt sich das real für jemanden, der unter dieser Art Ängsten leidet, konkret an, dass man in so eine Art von Umwegen, Vermeidungen und Zusatzaufwand geht? Man könnte ja auch sagen, jetzt 2 Minuten Augen zu und durch.
Ja, Augen zu und durch. Also erstmal, man ist natürlich auch ein bisschen Mischugge. Das ist also schon pathologisch, diese Angst, das muss man sagen. Und es fühlt sich, deswegen dieses Augen zu und durch. Ich bewundere Menschen, die das tun. Das ist wirklich, sich in eine Form der, ich will gar nicht sagen Todesangst zu begeben, denn der Tod wäre ja eigentlich eine Erlösung. Also ich habe nie Angst zu sterben oder einen Herzinfarkt zu kriegen. Ich habe Angst, nicht zu sterben und das Ganze weiter durchhalten zu müssen, sei es im Flugzeug oder im Tunnel oder im Aufzug, auch auf hohen, langen Brücken. Das ist ein absoluter Kontrollverlust, eine sozusagen der Geist macht sich selbstständig und verliert sich in der Panik. Und es gibt nichts mehr, was einem tröstet, was einem Halt gibt. Manchmal ist es auch mit Schwindel verbunden, aber es ist immer eine innerliche Totalkatastrophe. Und die natürlich nicht rational begründbar ist, denn im Zweifelsfall hält die Brücke, das Flugzeug stürzt nicht ab. Ich habe keine Angst vorm Abstürzen, ich habe diese Angst vorm Eingeschlossensein beziehungsweise nicht schnell weg können aus der Situation.
U-Bahn wahrscheinlich auch, oder?
U-Bahn, ja. Und ich habe eigentlich die Leute nie verstanden, die sich trauen, das trotzdem zu machen. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe immer so kleine Schritte gemacht, die ich mir zugetraut habe, wo ich mir anschließend aber nicht mutig vorkam, sondern naja, so doll war es auch nicht.
Und davor hast du Angst so ungefähr, oder?
Und sag mal, deine Mutter, das ist ja ganz interessant, weil meine Söhne ja auch mit einer kranken Mutter aufwachsen. Wie hast du das denn empfunden? Oder also es gibt zum Beispiel nette Situationen. Wir sind einmal waren in Spanien unterwegs und ich musste durch einen Tunnel, der 2 Kilometer lang ist. Und Das war so süß, weil meine Söhne haben sich vorher überlegt, was könnten wir machen. Und dann haben wir gemeinsam auf der Hinfahrt gemeinsam gesungen. Und auf der Rückfahrt, so recherchehalber, habe ich gesagt, okay, komm, wir zählen jetzt die Sekunden, wie lange dauert das? Also die denken sich dann auch so Strategien aus, um mich abzulenken. Mhm. Ich weiß nicht, wie hast du das denn gemacht als Sohn einer angstgestörten Mutter?
Ja, ich glaube, es sind zwei Phasen. Das eine ist in der Kindheit, wenn ich Erinnerungen an Urlaubsfahrten oder sowas habe. Wir haben zum Beispiel in Norwegen lange Zeit gewohnt auch und da sind viele Tunnel etc. Ja. So, und das habe ich mit längeren Fahrten verknüpft, aber auch was ganz Normales. Mein Vater war immer maximal oder ist heute noch maximal empathisch und hat alles ja unterstützt. Ich habe da nie Verurteilungen erlebt oder jetzt hab dich nicht so oder so. Im Nachgang, als ich erwachsen wurde, habe ich mich manchmal gefragt, was für Erlebnisse ihr entgangen sind, dass sie zum Beispiel urlaubstechnisch immer nur aufs Auto gesetzt hat, obwohl man mit dem Flugzeug vielleicht andere Dinge gesehen hätte oder so. Aber ich persönlich habe nie darunter gelitten. Ja, okay. Es war normal, dass meine Mutter vor der Parkgarage aussteigt und wir sie dann abholen, wenn wir weitergehen etc. U-Bahn, wenn das in München ausfällt, macht es ein bisschen anstrengend, weil alles immer mit Auto- und Parkplatzsuche verbunden sein muss. Aber das waren Dinge, die für mich okay waren. Also ich glaube, man kann damit gut umgehen. Ich persönlich, und wie gesagt, kann ich gleich, wenn es inhaltlich dazu passt, noch ein bisschen erwähnen, weiß mittlerweile, wie klein das Leben wird, wenn man sich den Ängsten eben unterwirft. Mhm. Also ein Beispiel, und ich glaube, das kennst du auch, ist, ich habe nach wie vor Respekt vor dem Briefkasten. Briefe aus dem Briefkasten rauszuholen. Kommt für Leute, die den Podcast häufiger hören, die kennen die Geschichte schon, aber ich erzähle sie dir jetzt. Vor gut 15 Jahren hatte ich ein Startup, was immer mal wieder so an der Insolvenzgrenze geschlittert ist. Und meine Panik war wirklich immer, wenn in diesem Briefkasten eine Rechnung sein sollte, die in der Liquiditätsplanung nicht vorkommt, dann könnte das der Grund sein, dass ich zum Gericht gehen muss und Insolvenz anmelde, beziehungsweise noch schlimmer, in die Insolvenzverschleppung vielleicht komme und damit meine ganze Existenz gefährdet ist. Das heißt, die irrationale Verknüpfung, Briefkasten könnte die Existenz zerstören. Und das war ein Zustand, der sich, bis die Finanzierungsrunde dann kam, wirklich über Monate hingezogen hat und der bei meinem Nervensystem mittlerweile so verankert ist, dass ich heute, obwohl ich 15 Jahre älter bin, in einem ganz anderen Job bin, finanziell ganz anders dastehe, trotzdem Respekt vor dem Briefkasten habe. Und ich habe eine Angewohnheit, die heißt, jeden Tag inklusive Sonntag stecke ich den Schlüssel in den Briefkasten, drehe ihn um, mache auf, um im Rhythmus zu bleiben. Denn ich weiß genau, wenn ich das mal eine Woche nicht tue oder zwei, dann bin ich wieder voll im alten Schema, sodass ich dann in die Vermeidung komme und es dann sein kann, dass ich gar nicht mehr rangehe.
Hast du denn auch wirklich das dann vermieden? Also bist du tagelang nicht an den Briefkasten gegangen?
Ja.
Weil das hat ja im Grunde deine Befürchtung begünstigt, etwas zu verpassen und in so eine Verschleppung zu geraten.
Absolut. Und es führte sogar dazu, dass ich dann auch die Briefe nicht geöffnet habe, auch wenn ich sie rausgeholt habe, weil da könnte die Gefahr sein. Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil wenn da etwas in die Richtung wäre, es würde alles schlimmer machen. Und trotzdem deshalb das, was du vorhin vom Tunnel beschrieben hast, man fühlt da Dinge, die nicht rational sind, aber die so stark sein können, zumindest in meinem Fall, dass man in irrationale Vermeidungen oder Handlungen oder was auch immer kommt. Und ich sage, dass du es vielleicht kennst. Ich meine, dass ich in meiner Recherche irgendwas gelesen habe, dass du auch mit dem Briefkasten mal ein Thema
gar nicht
hattest.
Deswegen
dann habe ich
das für mich
verwechselt.
Völlig neu. Ich habe mal in einem Roman über einen Briefkasten geschrieben, wo eine Frau was in den Briefkasten geschmissen hat und es dann bitter bereut hat und versucht hat, wieder rauszukriegen.
Okay.
Briefkastenängste habe ich nicht, weil ich die einzige Form von Angst, die ich quasi nie hatte, war Existenzangst.
Mhm.
Also das ist etwas, was ich gar nicht kenne, aber ich würde mich hüten, das zu belächeln, weil ich eben weiß, das macht keinen Sinn, diese Angst. Sie ist nicht eigentlich nicht erklärbar.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Es ist gute Tradition hier im Podcast, dass wir, bevor wir jetzt in die Gegenwart gehen, zu deinem wunderbaren Buch kommen etc., auch nochmal ein bisschen gucken, wo der Mensch herkommt, wie er so geprägt wurde. Und du hast jetzt schon ein, zwei Mal deinen Vater erwähnt, der eine wichtige Rolle hatte. Aber was würdest du denn sagen, Ildiko, ist das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Das früheste Ereignis in meinem Leben. Das darf ja nichts Banales sein, weil es mich erklären soll. Gibt es so früh? Also es gibt etwas, woran ich mich nur erinnere, aufgrund eines Fotos, das gemacht wurde, da war ich auch zu klein, um mich zu erinnern. Da war ich wahrscheinlich so 1 oder so. Ich weiß nicht, wann man so mit den Ärmchen hoch so anfängt zu wackeln und zu laufen. Und ich dachte immer, das sei ein schönes Bild. Man sieht mich strahlend, kleines Dickerchen, laufend am Strand. Wir waren immer auf Borkum im Blindenkurheim in Urlaub. Mein Vater war blind. Und man sieht meinen Vater in Badehose stehend und lachend mir die Hand hinhaltend. Was er aber nicht sieht, ist, dass ich von ihm weglaufe. Ich laufe gar nicht in seine Richtung. Und ich habe das Bild, schwarz-weiß natürlich, immer gedacht, ach, was für ein nettes Urlaubsbild. Und viel später ist mir erst bewusst geworden, was in diesem Bild steckt. Nämlich, da ist ein kleines Mädchen, das wird nicht gesehen. Und da ist ein Vater, der kann seine Tochter nicht sehen. Der weiß nicht, ob sie zu ihm hinläuft oder von ihm weg. Der weiß nicht, ob sie ihn anlächelt oder ob sie ihn böse anschaut. Und ich habe mich aufgrund dieses Fotos gefragt, wie viele unzählige Missverständnisse dieser Art es natürlich gegeben hat mit einem blinden Vater. Und dadurch hat dieses Foto und letztlich auch die Erinnerung an das Zusammenleben mit einem blinden Vater so eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Du hast es eben geschildert mit deiner ja auch behinderten Mutter. Ich nenne es jetzt extra mal so, weil es ist eine Form von Behinderung. Ich empfinde es zumindest so. Du hast es ja auch geschrieben, wie einschränkend das ist. Und Blindheit ist das natürlich auch. Und als Kind dachte ich, ja, der ist halt so. Das nimmt man, so wie du das beschrieben hast, man macht halt Umwege oder ich sage meinem Vater Vorsicht, Stufe. Und erst im Nachhinein wurde mir klar, dass das natürlich massiv prägend ist, einen Vater zu haben, der sein Kindchen nicht sieht.
Das ist interessant. Ich glaube, ganz gut recherchiert für dieses Gespräch, aber ich wusste nicht, dass dein Vater blind ist. Es wird viel über ihn geschrieben, du sprichst viel über ihn, aber es gibt ja viele Menschen, die im übertragenen Sinne sagen, mein Vater, meine Eltern haben mich nicht gesehen, weil sie den Blick auf den Job hatten, weil sie den Blick auf anderen Dingen hatten, aber bei dir war es ja faktisch tatsächlich so.
Ja. Also mein Vater hat mich sehr genau gesehen, aber er konnte mich halt nicht sehen und das ist schon prägend. Auch natürlich für die Beziehung meiner Eltern. Es ist nicht normal. Als Kind nimmt man ja quasi das Elternmaterial, das man vorfindet, sei es die pathologisch ängstliche Mutter oder der blinde Vater, denkt man, ja, so ist die Welt gemeint.
Siehst du, du hast dir viel interne Arbeit auch gemacht, viel tiefgründig gedacht, um auch diese Transformation, die du jetzt in dem Buch auch schilderst, zu durchlaufen. Kannst du irgendwelche Verknüpfungen zwischen dieser Tatsache sehen, dass dein Vater blind war und du Ängste entwickelt hast, die vielleicht nicht der Norm entsprechen?
Ja, also ich sehe sehr, sehr viele Spuren, die bis heute von der Blindheit meines Vaters zeugen. Mhm. Das ist einmal im Positiven, dass bei uns Sprache das Medium nicht nur der Wahl war, sondern das einzig Mögliche. Mhm. Also es waren immer, mein Vater war Pädagogikprofessor, es waren immer Studenten oder Studentinnen bei uns zu Hause, die ihm vorgelesen haben. Hochwertigste Literatur, Adorno, Horkheimer, Schelsky. Also damit bin ich berieselt worden. Mhm. Und für mich war ein Mensch, der nicht sprach, für meinen Vater war ein Mensch, der nicht sprach, nicht da. Ich weiß, ich hatte einen ersten Freund, der war recht wortkarg. Mit dem ist mein Vater natürlich nicht warm geworden. Und ich, das merkt man ja auch, ich fing an zu reden. Ich fing an, meinem Vater die Welt zu beschreiben und ihn auch zu warnen. Wie gesagt, Vorsichtsstufe war einer der ersten Sätze, die ich konnte. Ich hatte viel Verantwortung sehr früh. Ich war seine Augen, aber ich war eben auch sein Sehen. Und dadurch hatte ich praktisch gar keine andere Wahl, als Sprache zu nutzen, zu lieben und auch zu meinem Medium zu machen. Die Ängste, da bin ich erst spät drauf gekommen, haben auch mit der Blindheit meines Vaters zu tun. Und zwar diese innere Dunkelheit, die man empfindet, wenn man in so eine Panikattacke gerät. Diese völlige, dieses Ausgeliefertsein und eigentlich nicht mehr wissen, wo bin ich, was ist hier los? Das habe ich als Kind mittelbar erlebt, manchmal, wenn ich meinen Vater versehentlich, der hat immer Mittagsschläfchen gemacht auf seiner Couch, und wenn ich den versehentlich geweckt habe oder erschreckt habe, dann fuhr der hoch, riss die Augen auf und wusste nicht, und ich sah diese Panik in seinen Augen, die ich aus meinem Inneren kenne. Er ist auch nachts manchmal schreiend aufgewacht, das bekam ich auch mit, wir hatten ein kleines Häuschen, weil er geträumt hatte, er könne wieder sehen. Und wachte auf und die Welt war schwarz. Und ich glaube, dass diese Angst tatsächlich, das weiß man ja auch durch Studien, dass das genetisch auch übertragen wird und weitergegeben wird. Und ich glaube, insofern ja, spielt auch die Blindheit meines Vaters bis heute eine Rolle, wenn ich in der Dunkelheit eines Tunnels schreien könnte vor Angst. Und diese Schreie kenne ich von früher. Mhm.
Gibt mir auf jeden Fall auch ein bisschen was zu denken, mhm, jetzt sozusagen diese transgenerationale Übertragung, mhm, Epigenetik etc. In dem Kontext habe ich meine Ängste ehrlich gesagt auch so noch gar nicht, ja, reflektiert, aber da habe ich auf jeden Fall was zu tun.
Deswegen frage ich, weil du auch eben der Sohn einer ängstlichen Mutter bist. Ich habe zwei Söhne und natürlich frage ich mich manchmal, ja, wie habe ich die geprägt? Was werden die sagen in 30 Jahren, wenn sie vielleicht mal in so einem Podcast-Studio sitzen und gefragt werden, die Ängste ihrer Mutter, wie haben die sie beeinträchtigt oder beeinflusst?
Sprichst du mit deinen Söhnen darüber?
Spreche ich mit denen darüber? Eigentlich nein, weil es so selbstverständlich auch zu unserem Leben gehört. Ich entschuldige mich. Mhm. Also wir waren jetzt neulich, das ist noch gar nicht lange her, in Portugal. Und wenn man vom Flughafen Lissabon nach Comporta möchte, wo wir unsere Schulferien da verbracht haben, dann muss man eigentlich über diese unfassbar lange Ponte de Vasco da Gama, glaube ich, oder irgendwie ein Datum. Also irgendwie ist es jedenfalls eine 15 Kilometer lange Brücke. Mhm. Und die habe ich mir nicht zugetraut. Das heißt, die Fahrt, die eigentlich eine Stunde dauert, dauert für uns zwei. Es gibt nämlich eine kürzere Brücke. Das sei allen gesagt, die sich bisher nicht dahin getraut haben. Es gibt eine Brücke, die ist 1200 Meter lang und die ist wunderbar. Und da entschuldige ich mich schon für den Aufwand. Und natürlich ist es lästig. Ich bin lästig. Sie zeigen es dann nicht so. Insbesondere mein jüngerer Sohn ist sehr empathisch und sehr freundlich, aber sie sitzen eine Stunde länger im Auto und das tut mir leid.
So, jetzt lass uns zu deinem aktuellen Buch, ganz neu ist es ja nicht mehr, aktuellen Buch kommen, alt genug. Der Titel ist für viele Menschen schon eine gewisse Provokation, würde ich sagen. Ich habe dich in vielen Fernsehinterviews gesehen, wenn du sagst, du bist glücklich, alt zu sein, dann kommen von auch gleichaltrigen Männern oder Frauen auch ein Aber, wie man das sagen kann, man fühlt sich doch noch jung etc. Also ja, darüber werden wir gleich alles sprechen. Es ist, wenn ich richtig informiert bin, dein 17. Buch. Oder 17.
Das
Roman.
Das mag sein.
Ja. Es gibt eine Aussage von dir, oder es steht auch im Buch, wo du sagst, dass es ein Ausbruch aus der Schublade der lustigen Frauenliteratur ist, die für mich zu eng geworden ist.
Mhm.
Hattest du im Schreibprozess, als du es beim Verlag abgegeben hast, etc., Angst, Respekt, Sorge, dass deine treuesten Fans diesen Weg nicht mit dir gehen?
Also ich muss sagen, das ist alt genug, ist kein Roman, ist sozusagen, es ist ein sogenanntes Memoir, also ein Stückchen aus meinem Leben, und das ist alles wahr. Ich habe diese Schublade schon vor vier, fünf Jahren verlassen mit einem Roman, der hieß Es wird Zeit. Und da gab es eine Stelle am Anfang des Romans, wo ich praktisch entschieden habe, in welche Richtung ich weitergehe. Bleibe ich auf der fröhlichen, ironischen, leichten Ebene, auf der meine Romane bisher größtenteils sich bewegt haben, und ich liebe meine alten Romane, also ich will das nicht schlecht machen, oder gebe ich meiner inneren Entwicklung nach und biege hier ab in Richtung Schicksalhaftigkeit, Ernsthaftigkeit, und habe mich an dieser Stelle am Anfang des Romans von Es wird Zeit entschieden, nein, ich lade auch die Dunkelheit in meine Bücher jetzt ein, so wie sie auch in meinem Leben stattfinden. Und es war bei Es wird Zeit, dem Roman, ganz tragisch eigentlich, weil ich hatte mir das vorher überlegt, es gibt eine Freundinnenkonstellation, die treffen sich nach langer Zeit wieder. Es gab einen dunklen Grund, warum die sich damals getrennt haben. Und eine der Freundinnen ist schwer krank. Und als ich anfing, den Roman zu schreiben, wurde meine Freundin Jutta schwerst krank. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die meisten wissen, dass man das eigentlich nicht überlebt. Und dann hat sie mir im Grunde ihre Krankheit geschenkt. Für das Buch. Also wir haben richtig, ich habe recherchiert an ihr, ständig Angst haben, sie zu verlieren. Aber es war für uns beide manchmal irgendwie auch fast schon heilsam, den Schritt zurückzumachen und gemeinsam auch zu lachen über absurde Situationen. Ich habe sie dann begleitet zu ihren regelmäßigen Check-ups, da war die Chemo schon vorbei und da hatte jemand sein Gebiss in der MRT-Kabine liegen lassen, und nachts abends sind wir ausgebüxt aus dem Krankenhaus. Ich habe bei ihr übernachtet und wir sind ins Musical Starlight Express gegangen, was da um die Ecke von ihrem Krankenhaus läuft, und wir haben gelacht und geweint, und sie hat darum gebeten, wir haben einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, wenn du noch lebst, wenn dieses Buch erscheint, dann widme ich es dir.
Mhm.
Und wir haben geweint, wir standen in meiner Küche, weil wir wussten, dass sie nicht mehr leben wird. Sie hatte eigentlich keine Chance. Und ich wusste, dass ich es ihr sowieso widmen werde, auch wenn sie nicht mehr lebt. Und sie sagte, so hat meine Krankheit wenigstens einen Sinn. Und sie lebt bis heute.
Oh, wow.
Sie hat diese Krankheit überwunden, 1% Chance, und die hat sie genutzt, sie wurde ihr geschenkt. Und insofern war das definitiv das Buch und der Moment, wo ich gesagt habe, nee, wenn ich authentisch schreiben will und bleiben will, und das tue ich schon allein aus reiner Bequemlichkeit, weil mir dieses Verstellen zu mühsam ist, dann muss das Schicksal Einzug halten in meine Bücher. Und seit da ist es drin. Und ich habe gemerkt, wie meine Leserinnen das auf eine Weise willkommen geheißen haben. Es hat mich so ein bisschen ans Abstillen erinnert. Meine beiden kleinen Söhnchen-Babys, immer schön gestillt, halbes Jahr, wie man das so macht und toll. Dann dachte ich, jetzt mal mühsam harte Kost füttern. Die haben sich drauf gestürzt, als hätten sie seit ihrer Geburt drauf gewartet. Und so war das ein bisschen mit meinen Leserinnen, wo ich dachte, die schwere Kost, die können die nicht nur vertragen, sondern die wissen genau.
Sie gieren danach.
Ja, sie gieren danach, weil es ihrem Leben entspricht. Wir alle haben Angst um Freundinnen. Wir alle haben Eltern verloren. Wir alle leiden und zweifeln an uns. Und das war genau der richtige Weg. Und das beweist mir eben auch der Erfolg von Alt genug, dass so unverstellt ist, dieses Buch. Und so viele Frauen erreicht und begleiten darf, wie eine Freundin, die man so an der Hand nimmt und sagt, komm, das Stückchen gehen wir zusammen.
Eine davon ist meine Schwester. Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, eine deiner größten Fans. Sie hat jedes Buch gelesen, als ich gesagt habe, dass du in den Podcast kommst. Hat sie schon vor Freude Juhu geschrien.
Viele Grüße an dieser Stelle.
Ja, werde ich ihr sagen. Und wir werden morgen auch auf deiner wunderbaren Show sein. Werden wir gleich noch was zu sagen, was die Menschen da erwarten. Man hat gerade gemerkt, wie intensiv diese Phase in deinem vorherigen Buch, wo du die Krankheit deiner guten Freundin beschrieben hast. Was war denn in diesem Buch die emotionalste Episode, Szene, Kapitel für dich im Schreibprozess?
Das war mit Sicherheit wieder eine Erkrankung einer Freundin, meine Freundin Antje, die stabilste von uns. Also so eine Westfälin, wo du denkst, die kann nichts umhauen. Die wird 100, ihre Eltern leben auch noch, die sind fast 100, nie krank, pragmatisch, warmherzig auf so eine ganz klare Art. Und wo ich dachte, ja, Antje wird unser aller Gräber pflegen. Wahrscheinlich ein bisschen Kunstrasen drauf verlegen, weil sie auch sehr praktisch veranlagt ist. Und dann kam jetzt vor anderthalb Jahren, würde ich sagen, die Nachricht, meine Freundin Antje hat Knochenmarkkrebs. Und das ist nicht heilbar. Damit kann man weiterleben. Damit kann man auch etwas länger noch leben, aber es ist im Prinzip nicht heilbar. Und das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Und auch das durfte ich natürlich abgesprochen mit ihr, für dieses Buch verwenden. Und das ist eben auch die Stelle bei der Lesung, die ich manchmal nicht zu lesen schaffe. Neulich saß Antje selbst im Publikum. Sie lebt, sie hat diese wirklich sehr harte Stammzellentherapie hinter sich. Irgendwann kommt der Krebs wieder. Wir hoffen, er lässt sich sehr viel Zeit. Das Geräusch war Klopfen auf Holz, was ihr vielleicht hört. Und als Antje im Publikum saß, muss ich dreimal abbrechen bei dieser Stelle, die eben beschreibt, wie diese Nachricht in unser Leben, bei uns meine ich einen kleinen Freundinnenkreis von vier Frauen, eingebrochen ist und uns alle natürlich auch bis heute beschäftigt. Und das ist bestimmt die emotionalste Stelle im Buch.
Es hat aber nicht nur dunkle Momente, sondern auch ganz viel mutmachende Elemente, wenn man sich das Werk in Summe ansieht. Und es geht in meiner Interpretation, du sagst, deine Zielgruppe sind Frauen, aber ich als Mann sehe mich da auch voll wieder.
Also, herzlich willkommen als Leser.
Ja, und ich weiß, dass es auch viele, viele Männer in meinem Alter, in meiner Lebensphase genau solche Ängste und Probleme und Themen. Es sind nicht nur Frauenthemen, es ist vielleicht klassischer oder klischeehafter für Frauen, aber ich kann jedem Mann, der sich überlegt, dieses Buch zu lesen, es auf jeden Fall ans Herz legen. Es handelt für mich auch von Freiheit, von emotionaler Freiheit, von Lebensfreiheit, nicht im Sinn von eingesperrt sein, sondern sich freier zu fühlen. Wie hat sich denn für dich, wenn ich dich vor 20 Jahren gefragt hätte, was ist für dich Freiheit, wie hat sich diese Definition dieses Begriffs zu heute für dich verändert?
Ich war ein wildes Ding. Nee, ist eigentlich das falsche Wort. Ich dachte, ich sei ein wildes Ding. Ach, geraucht und gesoffen und gefeiert und getanzt. Immer die Letzte auf der Party. Oft mit Blackouts, wo ich nicht mehr wusste, wen habe ich beleidigt, wen habe ich am Hintern gegriffen. Fand es super. Dachte, ja, ich bin Rheinländerin, ich bin Ungarin. Ich muss so sein. Ich fühlte mich authentisch und fühlte mich sozusagen frei im Ausleben meines So-Seins. Heute, finde ich, hat für mich Freiheit viel mit Disziplin zu tun und mit Stabilisierung und mit Vernunft. Und Viktor Frankl hat gesagt, im Raum zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Und das war ein Raum, den ich vor 20 Jahren nicht betreten hätte. Da hatte ich gar kein Interesse dran. Und mittlerweile weiß ich aber, dass genau da Freiheit beginnt, wo man sich zurücklehnt und vielleicht einen Moment abwartet, ehe man reagiert. Früher nannte ich es authentisch, heute würde ich mich hysterisch nennen. Ich habe ganz viel Freiheit gewonnen durch Stabilisierung, zum Beispiel dadurch, dass ich keinen Alkohol mehr trinke seit 5 Jahren mittlerweile. Ich habe Freiheit zugewonnen dadurch, dass ich Verantwortung übernehme, dadurch, dass ich nicht mehr gucke, wer hat Schuld, sondern was kann ich verändern. Und auch, indem ich mir mehr zutraue. Mein Tankdeckel war kaputt. Dann sprang der auf, wenn man im Fahrzeug einen Knopf drückte. Tankdeckel blieb zu. Ich natürlich erstmal alle anwesenden Männer gefragt. Meinen nicht, der hat Literaturwissenschaften studiert, der kann es froh sein, der kann keinen Ikea-Stuhl zusammenbauen. Also Tankwarte, was weiß ich, Männer gefragt, keiner wusste es. Und dann habe ich gedacht, okay, muss ja irgendwie aufgehen, das Ding muss ja weiterfahren und habe dann mühsam die Bedienungsanleitung, man muss den Teil hinten ausbauen aus dem Kofferraum, um an einen Hebel zu kommen, den man runterziehen musste, damit das Ding aufging. Das klingt so banal, aber ich habe oft in meinem Leben nicht so auf meine eigenen Fähigkeiten vertraut oder das angepackt und gesagt, das mache ich jetzt mal, sondern erst mal gedacht, wer kann es denn womöglich besser? Und das finde ich, schafft enorme Freiheitsräume, die, die auch immer noch weiter erkundbar sind für mich.
Du hast gerade einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt, ohne dass dir vielleicht auffällt, und gesagt, Disziplin gibt mir Freiheit. Mhm. Und da würden, glaube ich, 9 von 10 Menschen das Gegenteil eher sagen, weil Disziplin kann auf viele einschränkend wirken. Mhm. Freiheit ist eher eben, rauchen und saufen zu können, wann immer es man es möchte, und nicht aus Vernunft, aus Disziplin darauf zu verzichten. Also kannst du uns da nochmal ein bisschen mehr Perspektive geben, wie man, wie dir Disziplin zu mehr Freiheit verholfen hat?
Ja. Mit Disziplin meine ich wirklich hauptsächlich auch die Disziplin des Denkens, also der Reflexion, ist das, was ich jetzt tun will, zielführend? Und sich nicht gedankenlos unterwerfen irgendwelchen Moden oder auch irgendwelchen Gefühlen. Gefühle sind, wir haben Gefühle, aber Gefühle haben nicht uns. Und Gefühle sind keine Tatsachen. Man muss ihnen nicht nachgeben, man muss sie auch nicht unbedingt zeigen. Man darf sie erstmal kritisch hinterfragen. Und das bekommt mir wirklich sehr gut und es bekommt auch meinem Umfeld gut, dass ich nämlich nicht mehr explodiere und ich habe viel Explosionserfahrung. Und dachte immer eben, wow, wie authentisch. Aber keine Explosion hat mich meinem Ziel auch nur einen Deut näher gebracht. Im Zweifelsfall das Gegenteil bewirkt. Und was ich eben sagte, der Raum zwischen Reiz und Reaktion, je größer der wird, und der wird nur größer durch Gedankendisziplin, desto freier wird man und desto mehr reagiert man auf eine Weise, die im Grunde eher dem eigenen Selbst entspricht. Also gerade Frauen haben ja oft die Angewohnheit, sehr gefällig zu reagieren. Harmoniebewusst. Sie wollen die Harmonie nicht stören. Da macht irgendein Typ einen frauenverachtenden Witz, da wird dann gerne mal sanft gelächelt, statt zu sagen, das ist nicht witzig. Oder kannst du es mal nochmal wiederholen? Meinst du das ernst? Das fällt natürlich schwer. Und vielen Frauen ist dieses spontane Lächeln, das spontane Harmoniebewahren so eingebimst worden, dass sie das für ihre wahre Natur halten. Also es ist ganz schwierig, da mal dahinter zu schauen und zu sagen, nee, Moment, ich lächle jetzt mal nicht wild drauf los, sondern was steckt denn dahinter? Ist da nicht eigentlich eine Empörung, eine Wut, eine Kränkung? Und wäre es nicht vielleicht sinnvoll, an dieser Stelle diese auch zu äußern?
Den Zustand, den du jetzt beschreibst, den Viktor Frankl in seinem Konzept hat, Reiz, Reaktion, dazwischen ist die Freiheit, das Leben, ist natürlich der Zielzustand, der Ideale. Aber die Frage ist, wie kommt man dahin? Und du kannst jetzt nicht für jeden sprechen, aber wie ist es dir gelungen, von dieser impulsiven Frau, die sofort auf den Reiz reagiert hat, da einen Moment zu schaffen, der Reflexion, des Innehaltens, dass man vielleicht doch nicht das sagt, was den anderen verletzt oder was einem leid tut? Oder so. Also wie sieht die tägliche oder regelmäßige Praxis dieser Gedankendisziplin aus? Denn die meisten Menschen arbeiten entweder, reden mit anderen Menschen oder sind am Handy. Ich bin jetzt bewusst ein bisschen pauschal, aber so laufen ja viele durchs Leben. Also wo passt bei dir, wo nimmst du die Zeit für das Erlernen der Gedankendisziplin und wie sieht so eine Praxis auch ganz konkret aus? Wo können Menschen anfangen, wenn sie davon noch gar keine Ahnung haben?
Also ich muss vorweg sagen, ich habe wahnsinnig lang gebraucht. Das ist blöd zu sagen, das tut mir heute leid. Es war halt mein Weg und er war so lang. Und ich sehe jetzt meine Söhne, insbesondere der eine kommt sehr nach mir. Und manchmal denke ich, ach mein Schätzchen, musst du denn diese Umwege auch gehen, die ich gegangen bin? Musst du das alles durchleiden, was ich durchlitten habe? Und die Antwort ist dann ja, leider. Es gibt keine Umwege, es gibt keine Abkürzungen auf diesem, ja, dann manchmal doch auch wirklich recht steinigen Weg. Und meiner war sehr lang und sehr steinig. Und daran verzweifle ich manchmal, gerade auch so in Bezug auf die Ängste, wo ich denke, wie schön wäre es gewesen, wenn ich mich früher mehr überwunden hätte, vielleicht früher mehr Verantwortung übernommen hätte. Ich bin ja hier jetzt bei dir zu Gast in München. Ich habe mal in München gelebt, da war ich Anfang 20. Da war das, also mein Weg nach München war der erste Schritt raus aus der Angst. Ich konnte praktisch eigentlich gar nicht Auto fahren und habe trotzdem hier ein Praktikum angenommen bei der Zeitschrift Eltern. War auf der Autobahn in Begleitung, aber ich habe es mich getraut. Aber ich bin gestern durch den Englischen Garten spaziert, weit rein am Schwabinger Bach entlang, eigentlich einmal quer durch. Und ich erinnere mich, dass ich, als ich 20 war, hinter der Eisbachwelle war für mich Schluss. Ich konnte nicht tiefer rein in diesen Garten, weil das zu weit war, weg war von der Straße. Das ist, ich brauch's jetzt nicht erklären, irrational, aber so war's. Und ich ging gestern Abend in den Englischen Garten, der voll war. Junge Leute, die tanzten und feierten und grillten und sich in diesem Wasser treiben ließen. Und das war für mich wirklich schwer, weil ich dachte, das alles hätte ich haben können, aber ich lag da vorne. Ich weiß nicht, ob das ich war 20, wie alt, 38 Jahren, kann das sein, vor 38 Jahren auch schon so war. Wahrscheinlich waren da ähnlich viel junge Menschen unterwegs und ich war am Rand und das tat mir so leid für mein jüngeres Ich, dass das alles nicht erlebt habe. Ich habe tatsächlich neulich vor ein paar Wochen davon geträumt, dass ich mich durch den Englischen Garten treiben lasse. Und das werde ich morgen machen.
Wie schön.
Aber ja, schön, aber irgendwie auch 40 Jahre zu spät. Da muss ich manchmal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in so eine Verzweiflung gerate, weil dann, was mir dann einfiel, war, ich war sehr glücklich, als ich in München war. Und dieses am Rand liegen war für mich großartig, weil ich stolz war, dass ich es überhaupt bis dahin geschafft habe.
Man ist immer leicht, in eine Falle zu laufen mit Informationen oder Stärke oder was auch immer aus der Gegenwart, die Vergangenheit zu beurteilen. Und das hört sich jetzt so ein bisschen so an. Und ich ergänze jetzt einen Kalenderspruch, der banal wirken kann, aber ich finde ihn sehr tiefgründig. Und der heißt, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt.
Ja.
So, und deshalb, vielleicht gelingt es dir ja, dich jetzt dafür zu feiern, dass du jetzt diesen Mut hast, denn
das versuche ich.
Es gibt ja viele Menschen, die noch 20, 30 Jahre älter sind und immer noch genauso in ihren Ängsten gefangen sind. Deshalb, wenn ich das so sagen darf, ich würde das nicht als normal ansehen, wo du jetzt ankommst, sondern es ist eine Riesenleistung, dass du deinen Horizont, deine Welt jetzt in dem fortgeschrittenen Alter größer machst, weil viele resignieren auch in dem Stadium und sagen, okay, ich habe es bis hierhin nicht anders gemacht, jetzt brauche ich auch nicht mehr damit anfangen.
Ja, jetzt lohnt sich es eigentlich gar nicht mehr. Genau. Und so versuche ich es auch zu sehen. Und es gibt tatsächlich immer noch Momente, ich lebe ja in Hamburg und bin oft an der Ostsee. Ich konnte nicht an der Ostsee spazieren gehen. Also immer nur 10 Meter rechts rauf, 10 Meter links rauf. Nicht so weit weg von meinem geparkten Auto. Und jetzt laufe ich ins Endlose und ich weine vor Glück, wirklich. Den Wind im Gesicht, da ich denke, endlich bin ich frei. Und das ist der, damit schließt sich deine Frage nach der Freiheit. Die ist natürlich... Die hat nicht nur mit Disziplin zu tun, sondern dann auch mit der Weite, die sich dadurch erschließt.
Ich möchte an einer Stelle widersprechen, wo du gerade gesagt hast, man kann keine Abkürzung nehmen. Man muss selber immer den steinigen Weg gehen. Das ist wahrscheinlich meistens so. Aber ich habe selber erlebt und erlebe es auch in anderen Kontexten, wenn man Inspirationsquellen, vielleicht sogar Mentoren, Mentorinnen hat, die einem gewisse Aha-Momente geben, dann kann es die eigenen ersetzen. Und deshalb meine Frage an dich, Ildiko, mit dem Wissen, wo du heute stehst, es hören Menschen zu, die vielleicht 10, 15 Jahre jünger sind, die aber genauso von diesen Sorgen, Ängsten eingeengt sind. Was kannst du ihnen jetzt mitgeben, dass sie vielleicht jetzt eben nicht am Rand des Schwabinger Flusses liegen, sondern sich noch 5 Meter weiter reintrauen? Was hast du jetzt gelernt, was sie sich vielleicht im Vertrauen, dass du recht hast, jetzt sagen können, um nicht noch 10, 15 Jahre warten zu müssen? Ja. Und vielleicht auch da mit deinem Sohn.
Ich weiß nicht, ob das was... nutzt. Ich glaube, bei mir hätte es nichts genutzt, wenn mir irgend so eine Alte gesagt hätte, fang den Tag damit an, dein Bett zu machen. Dann hast du schon, das klingt so banal, es gibt eine wunderbare Rede von einem US-amerikanischen General, so in Weiß, ich war wahrscheinlich Marine, googelt das mal, das ist eine fantastische Rede über...
Ich kriege Gänsehaut, weil ich sie kenne und lange nicht mehr gesehen habe.
Das ist, geht's nämlich auch um Disziplin und Freiheit. Steh auf und mach dein Bett. Dann beginnst du den Tag mit etwas, was du selbst gemacht hast, was du gut gemacht hast. Im besten Fall geht der Tag in dieser Stimmung weiter. Du packst die Dinge an, du gibst dir Mühe, du versuchst, gut zu sein. Und im schlechtesten Fall geht dein Tag anders weiter. Du versagst andauernd, du hast einen wirklich miesen Tag. Aber am Ende dieses Tages kommst du nach Hause und da wartet dein Bett auf dich und das hast du gemacht. Und das ist so eine Weisheit, über die ich früher mich kaputt gelacht hätte. Und du musst mal die Betten meiner Söhne sehen, denen bedeutet das auch nicht viel. Und mittlerweile weiß ich aber, und das gemachte Bett steht ja als Pars für diese Verantwortungsübernahme, von der ich sprach, und damit so früh wie möglich zu beginnen, ohne gleichzeitig die Freude am Leben, das besoffene Tanzen im englischen Garten, aber mittendrin zu vernachlässigen, das finde ich ist eine große Kunst und daran zu arbeiten, also die Ängste anzugehen, vielleicht auch nur in kleinen Schritten, in winzig kleinen Schritten, aber hütet euch davor, dass sie euer Leben zu bestimmen. Jede Angst, die du nicht angehst, wird immer größer. Und dann wird es immer schwerer, sie in ihre Schranken zu weisen. Das heißt ja nicht, dass man keine Angst haben soll. Angst kann ja sehr sinnvoll sein. Aber wenn sie anfängt, dein Leben einzuengen, erstens Therapie und zweitens, und das weiß ich heute, viel zu spät Medikamente. Okay. Also wenn wir jetzt wirklich von einer generalisierten Angststörung sprechen, ich weiß heute, und ich habe alle Therapien der Welt gemacht, nichts gegen Therapie, aber mir hat es erst geholfen, vor 3 Jahren, als ich eine fiese psychosomatische psychosomatisches Warnsignal entwickelt habe. Ich hatte so ein Kloßgefühl im Hals. Immer, du denkst immer, du wirst erwürgt. Okay. Das war nicht schön. Mhm. Und da dachte ich, nee, da muss jetzt irgendwas geschehen. Und jemand, meine Hausärztin sagte, okay, wir nehmen mal Antidepressivum. Mhm. Da sagte ich, wieso? Ich hab ja keine Depression. Sie sagt, nein, im Grunde haben die den falschen Namen. Die müssten Antineurotika heißen. Die wirken gegen psychosomatische Beschwerden und eben gegen Zwänge, Depressionen und Ängste. Und dieser Würgeengel, wie ich ihn nannte, verschwand allmählich. Und was aber auch besser wurde, endlich nach 40 Jahren Ängsten, war diese Ängste. Und ein befreundeter Psychiater, der gar nicht wusste, dass ich keine Medikamente nahm, der schlug die Hände über dem Kopf zusammen und sagte, wie kann das sein, dass du in zigtausenden Therapien warst und nicht einer gesagt hat, okay, Therapie ist schön, aber begleitend durch Anxiolytika, also angstlösende Medikamente, das ist heute Standard. Und das hat mir zu schaffen gemacht. Ich dachte, meine Güte, wenn das mal jemand vor 40 Jahren gesagt hätte oder vor 30 oder vor 20, weil da merke ich schon, dass diese Angst eben auch eine körperliche Krankheit ist. Diese Medikamente wirken ja im Hirn, weil bestimmte Botenstoffe bei mir nicht so funktionieren, wie sie sollten. Also ich musste auch die Scham überwinden, darüber zu sprechen oder vor mir selber zu sagen, ja, du bist ja, kriegst es wohl allein nicht hin, ne? Ja, ja, gehst den Weg des geringsten Widerstands. Ich trage eine Brille. Ich habe gesehen, du brauchst auch eine zum Lesen.
Genau.
Ja, du Schwächling, deine Augen schaffen es wohl nicht alleine. Du hast den Arm gebrochen. Was? Du nimmst einen Gips? Ist ja lächerlich. Das muss man sich mal klar machen. So wird heute noch leider viel reagiert, wenn man sich auf pharmazeutische Weise über mentale Armbrüche hinweghelfen lässt. Und das war für mich wirklich auch ein Durchbruch.
Es gibt ja Millionen Menschen, die unter Ängsten in verschiedenen Abstufungen leiden und dieses Thema Psychopharmaka in dem Kontext ist wirklich noch nicht so sehr durchgedrungen. Und ohne dass das jetzt eine Empfehlung an die einzelnen Hörer ist, muss mit den Ärzten besprochen werden. Ist es was du dauerhaft nimmst oder war das eine Therapie, also eine abgegrenzte Zeitraum?
Also
oder
ich nehme
wie
das,
war das bei dir?
Ich nehme das immer noch, also ich nehme jetzt vielleicht so seit 2,5 Jahren. Es kann sein, dass das Hirn sich daran gewöhnt, neue Wege zu beschreiten. Also der Psychiater hat mir es so erklärt, in meinem Hirn ist Angst die Autobahn, also richtig schön ausgebaut, weil ich seit 40 Jahren darüber brettere. Und jetzt stelle ich fest, und es ist wirklich, also es ist ja im Leben tatsächlich so, stelle ich fest, da gibt es ja noch andere Wege neben der Autobahn. Ein Trampelpfad, der mich an den Strand der Ostsee führt, der mich durch den Englischen Garten führt. Ein Trampelpfad, der mich nach New York geführt hat.
Ja.
Auf einmal stand New York auf meiner To-Do-Liste. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Aber das sind zugewachsene Wege. Aber je öfter man die geht und je weniger man auf der Autobahn Angst entlang fährt, desto begehbarer werden die. Und das merke ich in meinem Gehirn, wie sich wirklich so die Wege reinfressen in die Welt. Aber es kostet mich immer noch Mühe, die zu beschreiten.
Klar.
Aber ich mache es jetzt.
Das Konzept, was du beschreibst, ist bestens bekannt, nennt sich Neuroplastizität.
Ja.
Also Neuronen können sich neu ausprägen und die jahrzehntelang genutzt wurden, sind stabile Datenströme, aber es können sich neue Trampelpfädchen durch den Dschungel eben ausbilden und je häufiger man sie beschreitet, desto einfacher werden sie auch begehbar mit der Zeit.
Also deswegen wahret die Anfänge, also lasst euch nicht eure Wege zuwuchern durch Angst.
Ja.
Und das ist leicht gesagt und es ist schwer gemacht, aber das wäre eben doch mein Rat an jüngere Menschen.
Und für Menschen, die sich jetzt da wiederfinden und das tatsächlich auch mit ihrem Arzt, Psychologen etc. diskutieren wollen, empfindest du Nebenwirkungen, die jetzt diesen vermeintlich guten Preis auch konterkarieren?
Gar nicht, die habe ich gar nicht. Aber das will ich nicht verharmlosen. Also es gibt natürlich viele Menschen, die auch ein bisschen suchen müssen nach dem richtigen Medikament, die unerfreuliche Nebenwirkungen vielleicht haben. Also da muss man sich natürlich begleiten lassen.
Ja.
Ich hatte da Glück, habe die erste Pille genommen. Das dauert dann auch noch, bis die wirken.
Mhm.
6-7 Wochen, wo ich dachte, das geht nie weg, ich ersticke, ich schaffe das nicht. Also da muss man auch ein bisschen langen Atem haben. Aber da hatte ich irgendwie Glück und hab keine Nebenwirkungen zu beklagen.
Du hast gerade deine und meine Sehschwäche angesprochen. Ja. Zu dem Thema gibt es auch eine schöne Aussage in deinem Buch. Du sagst, deine Augen werden schlechter, aber mein Blick schärfer. Mhm. Und das ist ja auch ein wunderschöner Widerspruch. Mit diesem heute schärferen Blick, was siehst du klarer, was du früher gar nicht gesehen hast?
Mich selbst. Also du hattest ja eben auch gefragt, wie kann man sozusagen die Disziplin der Gedanken üben. Also ich merke heute schneller, was ich empfinde und kann das auch, wenn es denn Sinn macht und empfehlenswert ist, artikulieren. Also mein Blick ist sehr scharf nach innen, auch ungnädig versuche ich nicht, aber nicht nur das Gute betreffend, sondern natürlich auch das, wo Entwicklungsmöglichkeiten sind. Aber ich schaue schon auch scharf in die Welt, was mir manchmal nicht so gut gefällt. Also ich neige dann auch zum schnellen Urteilen. Da möchte ich milder werden. Andererseits, da schwanke ich so ein bisschen. Andererseits habe ich natürlich auch eine gewisse Erfahrung, die einen ja befähigt, schnelle Urteile zu treffen. Also ich weiß, diese Ampel springt gleich auf Rot. Da bremse ich mal lieber. Also oder hier wird nie geblitzt. Da kann ich auch mal mit 60 durch die 30er-Zone fahren. Kinder, das war nicht ernst gemeint. Also letztlich, Lebenserfahrung befähigt einen ja auch zu kompetenten Entscheidungen. Also wenn ich einem Langweiler oder einer Langweilerin, die gibt es auch nicht so oft, gegenüber sitze, tja, warum sollte ich dann nicht mich bemühen, das Gespräch möglichst schnell zu beenden und denjenigen oder diejenigen auch nicht wiedersehen? Das klingt jetzt so hart, aber ein bisschen ist es so, dass ich auch meine Zeit so kostbar finde, dass ich möchte nicht mehr, dass man mich warten lässt. Ich möchte nicht gelangweilt sein und das muss ich demjenigen gar nicht vorwerfen. Vielleicht interessiert den was anderes. Hauptsächlich meistens interessieren sich meine Gegenüber für sich selbst. Und das möchte ich nicht mehr so mitmachen. Ich habe da ein Besseres zu tun. Und wenn es Netflix gucken ist, schön gemütlich mit meinem Mann auf dem Sofa oder ein Krimi lesen, da bin ich tatsächlich etwas ungnädiger geworden. Ich versuche, gnädiger und milder zu werden mit den Menschen, die ich liebe, was auch nicht so leicht ist, weil ich auch da natürlich einen exquisiten und genauen Blick für Schwächen habe. Aber die... mein Mann macht das gut. Der guckt weg bei Freunden, wenn ihm was nicht gefällt. Das finde ich ganz toll. Der folgt zum Beispiel manchen Freunden oder Menschen, die er mag, extra nicht auf Instagram, weil ihm das vielleicht nicht gefällt, wie die sich da präsentieren. Ich reg mich dann immer auf, habe gesagt, hast du gesehen, was der gemacht hat oder die gemacht hat? Dann, nee, und ich will es auch nicht wissen. Erzähl es mir bitte nicht. Das mag ich. Also so ein das Auge für die Schwächen der geliebten Menschen erblinden lassen.
Wenn du jetzt sagst, du magst das, wäre es ja ein leichtes, das zu adaptieren, das Verhalten, sprich den Freunden, die dich triggern, zu entfolgen etc. Aber ziehst du auch eine gewisse Lebensenergie daraus, dich manchmal über etwas aufzuregen?
Oh,
oder
ja.
Ist das etwas, was du aus deinem Leben eliminieren möchtest?
Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nur das richtige Maß finden. Also ich möchte dann die Harmonie stören, wenn es angebracht ist.
Wann ist Harmoniestörung angebracht?
Also zum Beispiel bei Frauenfeindlichkeit, Rassismus, auch ehrlich gesagt ein bisschen bei Langeweile, dass man mal, wenn der See zu glatt ist, dann schmeiße ich ganz gern mal einen Stein rein. Mhm. Aber manchmal kann man auch an einem glatten See sich gut erholen. Und da gehe ich manchmal zu weit. Ich habe neulich eine Bekannte gekränkt, weil ich da sehr auf ein Thema angesprungen bin, in der Frauenrunde, wo ich ziemlich bissig geworden bin. Da ging es um den Erfolg von Frauen und da fiel eben der Satz, die ist sehr erfolgreich und trotzdem sexy. Mhm. Und da habe ich mich wie so ein Pitbull rein verbissen. Warum ist das ein Widerspruch und warum wird es erwähnt überhaupt? Mhm. Sexiness. Ist das ein wichtiges Attribut bei Frauen? Und da habe ich mich... Den Stein hätte ich nicht werfen müssen in den stillen See. Man muss nicht immer die Harmonie stören. Manchmal kann man es auch wegatmen und sagen, oh, ist okay. Das würde ich gerne machen. Also nicht immer, aber manchmal.
Verstanden. So, das erste Wort auf deinem Buch ist alt. Und ich möchte ein bisschen über diesen Begriff und was Menschen auch damit verknüpfen, alt sprechen. Ich habe ein paar Zitate rausgesucht. Ich möchte die einfach so vorlesen, weil die so wunderschön sind, wie finde. Ich fühle mich alt und ich finde das toll. Das ist erstmal was, wo gerade Menschen, die älter werden, sofort vielleicht sagen würden, geht mir ganz anders, wie kommt die zu dieser Aussage etc. Ein besonders schönes Zitat, das war in einem Fernsehinterview in einer größeren Runde, da sagtest du, du findest es eigentlich ein Skandal, dass alt das negative Gegenteil von jung ist. Mhm. So, und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, also es könnte auf der einen Seite sagen, es ist nicht vermeidbar und deshalb probierst du jetzt notgedrungen deinen Frieden mit diesem Konzept zu entwickeln, aber bei dir wirkt es irgendwie anders, es wirkt authentischer. Also was hast du über diesen Begriff und den Zustand des Altwerdens, Altseins vielleicht erkannt, was manche einfach noch nicht gecheckt haben?
Das ist mir tatsächlich erst beim Schreiben bewusst geworden. Also den Titel Alt genug finde ich super. Der stand auch vorher mit meiner Lektorin Ricarda Saul zusammen. Wir haben so gebrainstormt und irgendwann sagte ich alt genug und wir gucken uns an und sagen, ja, wunderbar, das ist es. Weil es ist so ein, auch so hat so was Trotziges gegen zu alt. Mhm. Endlich alt genug. Mhm. Ich bin nicht zu alt für hohe Schuhe. Ich bin alt genug, flache zu tragen.
Vor allem, wenn ich da kurz einhaken darf, als ich den Titel gesehen habe, musste ich sofort, als ich 16 wurde, war ich alt genug, in Kinofilme ab 16 zu gehen. Das heißt, in der Lebensphase empfindet man das als eine Aufwertung. Es werden einem neue Möglichkeiten eröffnet und irgendwann dreht sich das Blatt.
Ganz genau so, ja. Und das wollte ich, dieses Blatt wollte ich zurückdrehen und bin dann beim Schreiben auf viel Altersdiskriminierung gestoßen, und zwar alltägliche Altersdiskriminierung. Zum Beispiel, als ich 58 wurde und irgendjemand sagte, ich bin jetzt 58 Jahre alt, dann sagte er, nein, 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 das darfst du nicht sagen, du musst sagen, du bist 58 Jahre jung. Und das verärgert mich, weil eben genau darin steckt, alt ist schlecht und jung ist gut. Warum denn eigentlich? Nur weil junge Menschen mehr Leben vor sich haben. Letztlich ist doch, finde ich, darf man mir auch Respekt zollen, weil ich schon so viel Leben, so viel, in Anführungsstrichen, wenn 70-Jährige zuhören, die tippen sich an die Stirn, aber immerhin, weil ich schon so viel Leben hinter mich gebracht habe, Erfahrungen gesammelt habe, im besten Fall klüger geworden bin. Auch dieser Ausdruck, naja, Hauptsache du fühlst dich innerlich jung oder man ist so alt, wie man sich fühlt. Als ich jung war, war ich ja total doof. Ich hatte doch von nichts eine Ahnung. Glaubte aber, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also, und ich habe mich so leicht beeindrucken lassen und auch einschüchtern lassen. Gerne von Männern, die wenig gesagt haben, wo ich immer dachte, oh ja, sehr tiefgründig. Meistens hatten die auch einfach nichts zu sagen. Diese ganzen, man braucht doch einfach Zeit, um zu reifen. Man kann nur mit der Zeit reifen. Und ich weiß, dass das irgendwie kleinlich ist, zu sagen, ach, du fühlst dich innerlich jung. Ja, ist wie schade, dann hast du dich ja seit deinem 15. Lebensjahr nicht weiterentwickelt. Ich weiß ja, was damit gesagt wird. Aber da ich ja eine Liebhaberin der Sprache bin und da sehr präzise bin, sag ich mittlerweile, an guten Tagen fühle ich mich älter, als ich bin. Nämlich klüger, weiser, reifer, gelassener, trotzdem neugierig, aber eben gepaart mit Erfahrung. Das sind ja die guten Seiten des innerlich Altwerdens. Ja. Und genau dieses sich innerlich jung fühlen ist doch eigentlich genau das, was man nicht mehr soll. Äußerlich jung fühlen, das ist toll. Wenn man irgendwie, ich musste jetzt neulich über eine Mauer springen. Wir waren in ein Hotel eingebrochen, meine Freundin und ich, und kamen nicht wieder raus. Also auf das Gelände. Eingebrochen, da durften nur Hotelgäste rein und das Tor stand offen und wir sind durchgelaufen und kamen uns unheimlich
verwegen
vor. Kam aber nicht wieder zurück, weil man kam auch nur mit Zimmerkarte raus aus diesem Gelände. Mussten wir also über so eine Mauer klettern und dann hinten runterspringen. Das Ganze ist jetzt 10 Tage her, ich habe immer noch Beschwerden. Da würde ich mich gerne jünger fühlen beim Überklettern einer Mauer, aber innerlich möchte ich 80 sein.
Hast du eine Idee, du hast ja auch mit vielen Menschen gesprochen, warum alt so negativ konnotiert und belegt ist in der Gesellschaft insgesamt?
Ja, weil es Einerseits natürlich man immer wenig dem fatalen Schönheitsideal von Jugendlichkeit und Fruchtbarkeit entspricht. Das ist eben ja der äußere Verfall, der nicht gern gesehen wird, insbesondere eben leider bei Frauen. Dann der körperliche Verfall, über den freue ich mich auch nicht. Nicht über die Falten stören mich nicht, aber der, natürlich eben, was ich gerade sagte, ich würde gerne behende wie ein junges Reh über die Mauer springen. Ich merke natürlich, dass meine Kräfte nachlassen. Und dadurch, dass das darauf der Fokus liegt, werden ja die wirklichen Früchte des Älterwerdens, Weisheit, Gelassenheit, Lebenserfahrung, die treten so in den Schatten. Mhm. Und das tut mir unheimlich leid. Erstens, dass das nicht gewürdigt wird. Und zweitens, weil es eben so viele Menschen, Frauen insbesondere, deren Konzentration so sehr auf das Äußere lenkt. Und das tut mir wirklich weh, das zu sehen. Das ist ein schwieriges Thema für mich, weil man soll ja jeder nach seiner Fasson glücklich werden, sagt man immer so. Und trotzdem, wenn ich Frauen sehe in Filmen, meistens amerikanische Filme, die 40, 50, 60 sind und ihre Gesichter nicht mehr bewegen können, und die sind Schauspielerinnen. Und daneben steht ein Kollege, der ist gleich alt und der runzelt die Stirn und der lacht und legt sein Gesicht in Falten und kann dieses Werkzeug benutzen. Das ist ja sein Beruf. Da blutet mir das Herz, dass ich denke, wie, auf was für einem falschen Weg sind wir da. Oder ich habe jetzt, im Moment sieht man ja Demi Moore auf den roten Teppichen stehen. Mit einem skelettierten Körper. Nichts daran ist definiert oder lecker oder gesund. Wird aber so gepriesen. Wow, was für ein definierter Körper. Mit einem alterslosen Gesicht. Und mir läuft's kalt den Rücken runter. Ich möchte kein Body-Shaming betreiben, aber ich möchte sagen dürfen, dass ich das als... Das bestimmt ja unsere Sehgewohnheiten. Und jetzt folge ich Rachel Ward. Manche werden sie noch kennen als die Schönheit aus Dornenvögel.
Mhm. Mit Father Ralph.
Mit Father Ralph, genau. Ach, herrlich, du erinnerst dich. Und wenn man diese beiden Frauen nebeneinander sieht, diese strahlende Rosine, die lebt auf einer Farm in Australien, glaube ich, und ist, ich glaube, sie ist noch älter als Demi Moore. Das ist für mich eine schöne Frau. Weißhaarig, mit funkelnden Augen, zwischen in diesem gegerbten, Geschichten erzählenden Gesicht. Das entspricht meinem Schönheitsempfinden. Und ich möchte das sagen dürfen, ich hoffe, ich darf das sagen, ohne unsolidarisch zu wirken. Aber ich möchte das B und letztlich auch verurteilen dürfen. Ich mag es nicht sehen, die bewegungslosen Gesichter. Und das tut mir leid, dass das als vorbildhaft wahrgenommen wird.
Und ich hatte vor kurzem einen Dermatologie-Professor hier, Volker Steinkraus.
Ja, genau. Den kenn ich.
Mhm. Ja, ein fantastischer Experte, aber auch jemand, der aufs Leben guckt.
Der ist super, und so emotional und toll.
Absolut. Ja. Und er sagte auch, es tut ihm selber leid, wenn Menschen zu ihm kommen und er sieht, dass das, was sie von ihm jetzt erwarten oder anfragen, sie sicher nicht glücklich machen wird, sie keinen Schritt weiter zu ihren Zielen führen wird. Mhm. Was kannst du jetzt aus deiner Lebensmitte jüngeren Frauen, die vielleicht 10, 15 Jahre jünger sind und sich jetzt an der Wegscheide sind und sagen, ich sehe links und rechts, wie Kolleginnen sich Botox spritzen oder die Lippen verhüllen. Ich kenne mich im Detail nicht aus mit den Dingen. Auf Social Media sieht man es, Schauspieler leben das vor. Wie kann man diesem diesem Druck aus der Gesellschaft, dieser vermeintlichen Versuchung widerstehen? Und was kann man da an Gedanken, an Selbstwert etc. dagegen halten, um, wenn man es eigentlich nicht will, aber sich irgendwie so dahingeschoben fühlt?
Ja, wir leben ja nicht nur für uns. Und auch die Frauen, die behaupten, sie machen das nur für sich. Niemand macht irgendetwas nur für sich. Auch meine Entscheidung, an meinem Gesicht nichts mehr machen zu lassen. Ich habe ja auch Botox gespritzt und so als Selbstversuch für ein Buch und Lippen aufgespritzt, ist ja auch eine Entscheidung, die ich innerhalb dieser Gesellschaft relativ bewusst treffe. Und ja, ach, das klingt so banal. Ich würde den Menschen raten, setzt auf eine andere Karte. Für mich ist Schönheit Menschlichkeit, Klugheit, reifen wollen, Entwicklung zulassen. Aber das ist so leicht gesagt, wenn man unter Druck steht oder womöglich auch in einem Beruf ist, wo man keine Jobs mehr kriegt, wenn man mit 40 womöglich so aussieht wie 40, skandalös. Deswegen möchte ich da nicht so altklug daherreden, weil ich den Druck verstehe, unter dem viele stehen. Aber wenn sie nicht äußerlich unter Druck gesetzt werden, setzt euch bitte nicht innerlich unter Druck. Macht euch das Leben nicht noch schwerer, als es ohnehin schon ist. Die Falten sind das geringste Problem, was ihr haben werdet, wenn ihr älter seid. Und sich darum dann nicht kümmern zu müssen oder es auch nicht so schwer zu nehmen, das ist total erleichternd. Und es spart Zeit. Also dieses sich zurechtmachen und zurechtzurren. Im Moment mache ich so eine Verschrumpelungsphase durch, habe ich den Eindruck. Ich sehe in den Spiegel und denke, ich sah doch gestern noch anders aus. Das sind doch wieder, ist doch irgendwie was wurzeliger geworden. Ich habe gelesen, dass das tatsächlich in so Schüben manchmal kommt. Und dann stand ich gestern, ist ja jetzt Sommer, dachte, das ist dieser Arm, ist ganz schön faltig geworden, über Nacht. Und das klingt jetzt wirklich doof und es ist auch an anderen Tagen anders. Aber gestern habe ich mich gefreut, weil ich dachte, herrlich, jede Falte mehr katapultiert mich weiter aus diesem Zirkus heraus, an dem ich sowieso nie teilnehmen wollte. Wer ist die Schönste, wer ist die Jüngste, wer ist die Dünnste? Da ist man ja automatisch drin, wenn man jung, bisschen hübsch ist und sich mit sich selbst Mühe geben möchte. Mhm. Und ich dachte, ich habe mich darüber gefreut, als ich schwanger wurde zum Beispiel. Da habe ich mich auch gefreut, weil das hat einen ähnlichen Effekt. Dann bist du ja nicht mehr dünn, automatisch. Mhm. Und da hast du Wassereinlagung, was weiß ich.
Auch noch mit einem guten Grund vermeintlich.
Mit einem
gell?
Guten Grund.
Ja.
Aber das Altwerden ist genauso ein guter Grund, faltig zu sein, hutzlig zu sein.
Wie Kinder
fröhliche
kriegen.
Rosinen wie Kinder kriegen. Mein Körper hat Kinder gekriegt und als ich schwanger war, war ich auch nicht mehr in diesem Zirkus der Schönheit, habe ich sehr genossen. Und jetzt bin ich alt und in meinem Bauch sieht man das an und meinen Armen und meinem Gesicht. Und genau wie du sagst, das ist ein guter Grund, nicht mehr diesen völlig bescheuerten Schönheitsidealen zu entsprechen.
Mhm. Auch dazu gibt es ein schönes Zitat aus deinem Buch, wo du sagst, ich empfinde es als enorme Erleichterung, dass ich nicht mehr gefallen möchte. Nicht nur Männern nicht, sondern auch insgesamt Menschen nicht. Ich würde aber sagen, das passiert nicht automatisch. Also manchmal liest sich dein Buch so, wenn ich eine Sache gar nicht kritisieren oder einordnen, dass es so eine automatische Funktion des Älterwerdens ist. Aber das ist es nicht, weil viele Menschen, die sind heute 70, 75 und sind immer noch in diesem Modus, gefallen zu müssen. Ja. Häufig Männer, mächtige Männer, die da bei sich ja noch nicht angekommen sind. Was kannst du Menschen in diesem Alterungsprozess mitgeben, dass das auch passiert, dass sie die Chance nutzen, eben die Falten am Arm eben so einzuordnen wie du und nicht nur noch lang zu tragen und das kaschieren und jenes wegschneiden und sich hier noch kleiner machen? Mhm. Also wie ist es dir gelungen, das Gleis auch als Chance zu nutzen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil tatsächlich soll es nicht so klingen in dem Buch. Vielleicht klingt es manchmal so, als würde das von selbst passieren. Man wird älter mit der Zeit automatisch, aber nicht unbedingt reifer und klüger.
Ja.
Und das ist schon auch eine Frage wieder der Verantwortungsübernahme, dass man nicht versäumt, sich zu entwickeln und was immer man auch dafür tun mag. Also ich habe ja viel Therapie gemacht, ich habe aber auch viele Seminare besucht. Also gar nicht, weil ich mich krank fühlte, sondern weil ich interessiert bin an Kindheitserinnerungen, an Einordnung, an Psychologie generell. Ich tausche mich intensiv aus mit klugen und lebenserfahrenen Menschen. Ich habe einen sehr unbequemen Mann, an dem ich mich reibe und der mich nicht auch einfach so sein lässt, wie ich bin, sondern manchmal sagt, das und das gefällt mir nicht. Hinhören, Kritik zulassen. Selbstzweifel finde ich wichtig, solange sie einen nicht lähmen. Das ist leider bei Frauen oft der Fall, aber das an sich Zweifeln empfinde ich als produktiv. Also, dass ich denke, diese Äußerung, war die wirklich so klug? Oder dieser Gedanke, ist der schon zu Ende gedacht? Also, ich liebe meine Selbstzweifel, weil sie mir Entwicklung ermöglichen. Und wenn ich mich in der Welt umschaue und schaue, in wessen Händen teilweise die Regierung gelandet sind, dann sind das oft Männer ohne Selbstzweifel. Und die machen mir Angst. Die sind im schlechtesten Fall, wenn sie Macht bekommen, richtig gefährlich. Und das mag ich an Frauen. Ich habe den Eindruck, dass Frauen viel interessierter sind an Selbstentwicklung. Ich war auf so vielen Seminaren. Da waren so wenige Männer. Sei es das Schreibseminar oder das eben psychologische Seminar, wo ich denke, wo seid ihr denn Männer? Glaubt ihr wirklich, ihr seid gut, so wie ihr seid? Nee, da gibt's auch noch Luft nach oben. Und also alt werden allein reicht nicht. Man muss sich selbst entwickeln.
Und auch hier beobachte ich einfach, geht ja generell um Lernen im weitesten Sinne. Das ist das Leben lernen, aber auch um Fähigkeiten. Es wird viel über künstliche Intelligenz etc. gesprochen. Ich treffe Menschen, die sind 50 und sagen, das ist mir zu komplex mittlerweile. Da bin ich raus. Ja. So, und das generell, ich treffe hier viele Menschen, die vermeintlich im Leben irgendwas geschafft haben oder ein gelingendes Leben haben. Und ein Element, was sich immer durchzieht, ist diese nach wie vor, also ins hohe Alter währende Bereitschaft zu lernen, sich zu entwickeln, sich nicht auszuruhen, nicht die Neugier zu verlieren, sich nicht hinzusetzen und zu sagen, so wie es die letzten 30 Jahre funktioniert hat, so muss es auch für den Rest. Und so erlebe ich dich auch heute, dass du diese Neugier, diese Lernbereitschaft dir gegenüber hast, aber eben auch der Welt gegenüber.
Jein, ich möchte dich bei einem korrigieren, klingt so überheblich, möchte ich wirklich widersprechen, wenn du sagst, nicht ausruhen. Ausruhen ist so wahnsinnig wichtig. Damit tue ich mich zum Beispiel schwer. Ich denke immer, ich muss effektiv sein. Und ich habe halt auch keinen Job, der um 5, wo ich wirklich sagen kann, ach, jetzt ist Feierabend. Das beneide ich manchmal. Ich habe auch keine Wochenende. Ich arbeite eigentlich immer.
Wir nehmen heute Samstag auf für
die
Menschen.
Ja, wir nehmen Samstag. Für mich selbstverständlich, für dich anscheinend auch. Ja. Eigentlich wie schade, dass wir kein Wochenende haben. Morgen Abend trete ich auf. Gleichzeitig ist es auch eine Form von Freiheit. Aber ich finde schon, dass man auch auf bei Bewährtem bleiben darf, als älter werdender Mensch. Also dass man sagt, das ist etwas, das hat sich für mich bewährt. Oder hier brauche ich Ruhe. Ich brauche eigentlich viel mehr Ruhe, als ich mir erlaube. Rückzüge, die ich planen muss, wo ich sage, das Handy ist jetzt mal 6 Tage weg. Instagram, so, damit gebe ich mir wahnsinnig viel Mühe, dass meine sozialen Medien auch sozial bleiben. Aber es zehrt auch an meinen Kräften. Also den Rückzug von der Arbeitswelt, von der digitalen Welt hin ins Analoge, in die Natur, in den Schoß der Freundinnen oder der Familie. Ich muss mir das verordnen und das ist, glaube ich, auch frühzeitig wichtig, dass man sich diesen Rückzugsraum, an dem nämlich genau alles so bleiben darf, wie es ist für diese Zeit, wo man nicht neugierig sein muss, wo man den Bauch nicht einziehen muss und wo man nicht auf den Fitness-Tracker gucken muss, oh wei, jetzt muss ich aber, also ich muss noch 1000 Schritte machen heute. Das alles hinter sich lassen, das finde ich mindestens so wichtig, wie neugierig bleiben ist, bleiben dürfen, ausatmen und dann kann man auch wieder tiefer einatmen.
Das macht hochgradig Sinn und sollte auch nicht das Ausschließen der Ruhe sein. Damit verdiene ich ja hauptsächlich mein Geld, Menschen, die gestresst sind, sozusagen zu helfen, in die Erholung wiederzukommen. Ja, ja, ja. Vielen Dank für die wichtige Richtigstellung. Ich möchte noch ein paar Klassiker Blockbuster-Stories aus deinem Buch noch rauspicken. Du hast ja einige Experimente gewagt. Mhm. Du hast dich aus deiner Komfortzone rausentwickelt, um Ängste zu überwinden, um das Leben mit weiteren Erfahrungen zu bereichern. Und wir gehen nicht alle durch. Über viele hast du auch schon an anderer Stelle gesprochen. Du warst bei Germany's Next Topmodel. Du warst auf dem Wacken Festival. Du warst auf dem Greater Festival. Das ist für die, die es nicht kennen, so ein Selbstentwicklungsfestival mit 15.000 Menschen. Du bist allein nach New York für eine Woche. Wovor ich von der ganzen Liste den größten Respekt hatte, weil ich sehe da, wie gesagt, meine Mutter, die sich wahrscheinlich, sie wird dieses Interview oder das Gespräch auch hören, ich hoffe, ich trete jetzt nicht zu nah, aber wahrscheinlich nicht mehr in ein Flugzeug nach New York setzen möchte.
Vielleicht ist und das auch okay.
Das ist auch okay, völlig okay, aber deshalb kann ich diese Leistung wahrscheinlich als einer der wenigen adäquat einordnen, was das bedeutet. Nicht nur ein Langstreckenflug, sondern alleine und vor Ort auch noch alleine klarkommen, und da hast du ja auch Dinge gemacht.
Ja, nein, ich will deiner Mutter eine kurze Geschichte erzählen. Ja, ich war in New York und ich wollte zu Fuß über die Brooklyn Bridge gehen. Mhm. Die ist knapp 2 Kilometer lang und ich bin nach 100 Metern umgekehrt, weil ich es nicht geschafft habe. Also das vielleicht zur Beruhigung, also auch in dem, was ich erreicht habe, waren immer Momente des Scheiterns inbegriffen. Mhm.
Aber dennoch eine große Leistung. Was hat denn deine Angst gesagt, als sie dich auf einmal in New York gesehen hat? Also wie war dein innerer Dialog? Bist du vor Stolz geplatzt oder war es trotzdem in jeder Minute ein Kämpfen und eher eine anstrengende Erfahrung? Also wie war es dann tatsächlich?
Also die größte Sehenswürdigkeit in New York war ich. Ich habe mich die ganze Zeit so gefreut. Nicht, weil ich New York so toll fand, sondern weil ich mich tatsächlich so toll fand. Ich ging durch diese Straßenschluchten, die mir früher Angst gemacht hätten. Ich war auf keinem Hochhaus, ich bin nicht über die Brooklyn Bridge gegangen. Aber ich war in New York und ich war so begeistert von mir. Und ich habe so lustige Sachen gemacht. Ich war in einem Impro-Theater-Kurs am Abend, wo ich eine Bettpfanne gespielt habe, auf Englisch, deutsche Bettpfanne mit Heimweh. Das muss man sich auch erstmal trauen. Ich habe fremde Leute angesprochen, ob ich sie fotografieren darf. Ich habe mich versucht, mich vertraut zu machen, aber ich habe mich die ganze Zeit gefeiert. Und irgendwie dachte ich, wenn ich nach Hause komme, werde ich nicht mehr derselbe Mensch sein. Das stimmte nicht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich habe auch die ein oder andere Angst, und wenn ich mich dann mal durch eine durchgekämpft und gearbeitet habe.
Magst du mal sagen, was für eine zum Beispiel?
Briefkasten hatten wir schon. Eine ist, muss man ein bisschen ausholen, ich habe früher Tennis gespielt. Ich wäre fast Profi geworden und bin aber immer im Wettkampf unter meinen Möglichkeiten geblieben. Ich war der berühmte Trainingsweltmeister. Oh, ja. Heute weiß ich, dass mein Nervensystem immer chronisch überreizt war, und um gut Tennis zu spielen, muss die Muskulatur muss locker sein, um die Koordination etc. alles richtig ansteuern zu können. Und in der Zeit, auch das kann ich heute mit viel Selbstreflexion, auch Therapie etc. sagen, bin ich konditioniert worden, nicht zu verlieren. Meine Konditionierung ist nicht, ich möchte gewinnen, sondern es war immer eine Vermeidung des Verlustes.
Ach, interessant.
So, weil der Verlust war mit Emotionen, mit verschiedenen Dingen verknüpft. Und diese Grundeinstellung habe ich in meine Zeit als Unternehmensberater, in meine Zeit als Manager, in meine Zeit als Unternehmer, es war immer die Niederlage zu vermeiden. Oh. Das heißt, jeder Morgen ist erstmal eine Gefahr.
Also eigentlich eine Negativmotivation.
Absolut.
Dann. Ja, interessant.
Das heißt, am Ende, an schlechten Tagen, ist jede E-Mail, die ich schreibe, jeden Post, den ich mache, jedes Gespräch, was ich vorbereite, ist, nicht verlieren zu wollen. Gar nicht aus einem kompetitiven Gedanken, weil es gibt ja niemanden, gegen den ich gewinne. Aber es kann sein, dass ich mir wirklich schwer tue, so ein Gespräch vorzubereiten, weil es als meine Default, meine Standardeinstellung im Nervensystem verankert ist. Und es gibt Tage und Wochen, wo ich sage, ich habe das einfachste Leben, was es gibt. Und an anderen Tagen und Wochen fühlen sich die gleichen Aktivitäten wie Gegenwind mit Rucksack und allem an, und es kostet mich wahnsinnig viel Energie. Der Ausweg für mich ist Mentaltraining. Deshalb, ich habe sehr genossen, was du über Gedankendisziplin gesagt hast, weil am Ende, wenn ich mir wieder die Realität einordne, wenn ich mir sage, wie oft mir das schon gelungen ist etc., wenn ich einfach meine Amygdala, das Angstzentrum im Gehirn, wenn ich ihr mit meinem Präfrontalkortex mit Argumenten den Gegenspieler liefere, dann ist wieder Ruhe. Aber okay, wenn ich mal aus Zeitmangel, aus Stress, aus viel Reisen dieses Gedankentraining, dieses Mentaltraining vernachlässige, dann kommen wieder die alte Stärke, dann läuft die Amygdala wieder zur Hochform auf und macht mir das Leben schwerer, als es eigentlich sein müsste. Und deshalb habe ich wenige von diesen akuten, bei mir ist nicht der Tunnel oder die U-Bahn, sondern es ist etwas sehr Generelles an Einstellung, was sich bei fast jeder Aktivität, vor allem im beruflichen Kontext, gar nicht im privaten, aber im beruflichen Kontext äußert. Wo es nie passiert zum Beispiel ist, ich darf viele Reden halten als Vortragsredner, auf der Bühne fühle ich mich wohl. Da ist Ruhe im Kopf, ich habe kein Lampenfieber, das ist für mich,
Könntest du denn da nicht auch verlieren? Da könntest du ja wirklich verlieren im Sinne von, du kriegst keinen Ton raus, kriegst keine Luft mehr. Das sind die Sachen, die ich mir vorstelle.
Das stimmt. Und da sieht man, wie irrational das Ganze funktioniert. Ja. Auch als ich das Buch mit hohem Zeitdruck fertig geschrieben habe. Also wenn es wirklich drauf ankommt, dann komme ich in so einen Tunnel, wo absolute Ruhe herrscht. Denn bei mir ist es, wenn viele Einflüsse, wenn ich viele Bälle in der Hand halten muss, wenn die Prioritäten vielleicht nicht ganz klar sind, dann ist in meinem Gehirn so viel los, dass da Chaos entstehen kann. Aber wenn Klarheit ist, wenn hoher Druck da ist, dann komme ich zur Ruhe. Also ich liebe Hochdrucksituationen. Das ist natürlich nicht nachhaltig, man kann nicht sein ganzes Leben so verbringen. Aber da ist ein externes Event, ob es Zeitdruck oder was auch immer, ist so präsent, dass die Ängste völlig in den Hintergrund treten.
Ja. Dazu hat mir mal jemand ein schönes Bild gesagt, es ist wie auf einer Hundewiese. Also, dass die Gedanken wie Hunde herumstreuen und man sie überhaupt nicht unter Kontrolle kriegt. Aber das, was du beschreibst, ist eigentlich unter Druck und der Hund ist an der Leine und zwar und geht bei Fuß.
Genau, der geht so richtig bei Fuß dann.
Und dann ist einfach nicht so viel Raum für hier mal schnüffeln, da mal schnüffeln und das Beinchen heben und der Hündin hinterherlaufen.
Genau.
An der Leine gehen, den Gedanken an die Leine nehmen.
Ja, und deshalb Gedankendisziplin. Ich habe es noch nie mit dem Wort Disziplin, weil das für mich nicht nur positiv verknüpft ist, aber die Gedankensteuerung. Wir können als Menschen und dieses Tool nutzen, die wenigsten. Wir können immer den Gedanken bestimmen, den wir denken. Wenn wir ihn nicht bestimmen, dann kommen eigene, nicht immer die besten oder die schönsten. Aber wenn wir es erkennen, können wir immer wieder wissentlich einen Gedanken drauflegen.
Ich finde das aber nicht einfach.
Nee, überhaupt nicht.
Das ist
eine Lebensaufgabe.
Also, ja, ist eine Lebensaufgabe. Das finde ich, muss man dazu sagen, dass diese Gedankendisziplin oder Gedankenkontrolle ist wirklich eine Lebensaufgabe. Ja. Und natürlich verstehe ich jeden und jede, die nachts wach liegt, weil die Hunde von der Leine gegangen sind und wuseln überall rum. Das ist wirklich eine Aufgabe fürs Leben.
Und sie braucht Zeit. Und wenn man die wenigen Freiräume, die Menschen, die berufstätig und Familie haben, eben am Handy oder vor Netflix verbringt, was natürlich kurzfristig mit einem Gläschen Wein die viel befriedigendere und einfachere Lösung ist,
verlockend.
Dann wird man nicht besser in der Gedankensteuerung. Ja. Und dann holt es einen eben nachts um 3 oder beim Einschlafen oder wie auch immer viel eher ein.
Ja.
Aber es zeigt, und du bist ein schönes Beispiel dafür, es geht, wenn man bereit ist, diesen Weg zu gehen. Nicht jeder will den gehen, nicht jeder muss ihn gehen. Aber wer möchte, du bist eine Inspiration, dass es geht. Ich möchte gegen Ende noch ein Kapitel rausnehmen, weil wir es vorhin jetzt reden wir über Gedankensteuerung. Die Nächsten würden sagen, das hat ja schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht sogar Selbstoptimierung zu tun. Und du warst eben auf diesem Festival, was von Greater veranstaltet wird, kann man im Buch sehr humoristisch, wie ich finde, nachlesen. Du bist da mit 15.000 Menschen und fühlst dich etwas befremdlich, weil es fast aus deiner Sicht sektenartig dazugeht und jemand vorne sagt, was man denken soll, was man sein soll, liebe dich selbst, du bist ein Gewinner etc. So, und das sind natürlich alles Dinge, die grundsätzlich im richtigen Rahmen etc. Sinn machen, aber du hast dich da, wie gesagt, ein bisschen unwohl gefühlt und das ging dir auch alles zu weit. Und kannst du für die Menschen, die da nicht so differenzieren zwischen dem, was du jetzt in deinem Leben geschafft hast, was ja auch Selbstoptimierung, Arbeit an sich selbst bedeutet, ist, wie du den Weg gefunden hast, der für dich passt und an einer anderen Stelle, die das vielleicht ähnlich wie du befremdlich finden, sich in eine Halle zu stellen und sich von irgendjemandem die Gedanken vorgeben zu lassen?
Ja, das war für mich wirklich eine befremdliche Erfahrung und ich bin keine Freundin von Selbstoptimierung und eingeforderter Selbstliebe und ich muss mich auch nicht schön finden, wie mir das da eingetrichtert wird. Und jetzt schreien wir alle, du bist ein Gewinner. und gebt euch ein High Five. Ich habe in meiner Show zum Buch, mache ich eine Parodie. Also ich trete auf als eine Speakerin mit Cappy und Blazer.
Freue ich mich schon drauf morgen.
Und ich sag, und das, bist du geil auf Veränderung? Seid ihr geil auf Veränderung? Und der Saal tobt und es ist im Grunde keine Parodie. Ich habe das ehrlich gesagt so erlebt. Und im Hintergrund spielt Sing Hallelujah und das Lustige ist, dass diese Parodie, die eigentlich keine ist, ich empfinde es noch nicht mal als übertrieben, was ich da auf der Bühne mache, wirkt irgendwie auch. Also die Leute stehen auf und singen und ja, ich bin ein Gewinner. Sie machen sich lustig und trotzdem entsteht eine wahnsinnige Power dadurch. Mhm. Ein Wort, was ich auch nur auf der Bühne benutze. Es gibt das schöne Wort Energie. Und ich mag diese Szene nicht. Ich habe im Buch habe ich einen Begriff erfunden, auf den ich stolz bin. Ich nenne es das Optimismus-Tourette. Harald Schmidt hat einen ganz tollen Begriff geprägt, nämlich das Flachland des Optimismus. Und das ist eine, ich finde, fast eine Form von Unmenschlichkeit. Natürlich darfst du scheitern, aber du darfst nie aufgeben. Du musst immer wieder aufstehen. Und so ist das Leben nicht. Manches von uns bleibt liegen, zerschmettert. Es gibt Wunden, die schließen sich nicht. Es gibt Dinge, an denen wir scheitern. Es gibt Träume, die sich nicht verwirklichen lassen. Du kannst nicht alles erreichen. Deine Träume werden wahr. Ich meine, abgesehen davon, dass es ganz schön ist, dass manche Träume nicht wahr werden, ist es auch nicht realistisch. Mhm. Und auch diese geforderte Selbstliebe. Was soll denn das sein? Ich bin sicher, Donald Trump liebt sich selber sehr. Das sind diese Menschen, die dann auch den Selbstzweifel verlieren. Es gibt doch etliches an jedem von uns, wo echt noch ein bisschen was zu tun ist. Wir haben schlechte Charaktereigenschaften. Ich neige manchmal zu Neid. Ich beneide Heidi Klum, weil auf Instagram kocht die sich immer leckere Suppen und ist immer fröhlich. Ist doch keine schöne Eigenschaft von mir. Also diese Selbstliebe als, manchmal muss man es einfach nur mit sich aushalten und hat damit schon genug zu tun. Und das, mag das nicht. Ich empfinde Optimismus als oberflächlich. Und daran ist mir gelegen.
Darf ich da kurz einhaken, weil du sagst, Optimismus ist dir zu oberflächlich. Was ist die Alternative, die du für dich wählst, wenn Optimismus für dich oberflächlich bedeutet? Denn viele würden sagen, ein eher positiv getrübter Blick aufs Leben ist doch etwas eher Schönes.
Ja, aber er macht auch unrealistisch und ich mag den Begriff, der ist von Arnold Retzer, der heißt resignative Reife. Mhm. Darin steckt Resignation, aber auch Reife. Und ich mag es, wenn man der Realität erlaubt, auch anders zu sein, als man sie sich mal vorgestellt hat, denn so wird es kommen. Meine Kinder sind nicht genauso, wie ich sie mir gewünscht habe. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast.
Ja.
Deine sind es wahrscheinlich auch nicht.
Mhm.
Mein Partner ist oft nicht so wie mein Traumpartner. Wenn man zu sehr in seinen Träumen verhaftet ist und in diesem Optimismus, dann ist das eigentlich eine Degradierung der Realität und auch ein sich nicht abfinden wollen womöglich, nicht resignieren wollen an der richtigen Stelle.
Mhm.
Und das gefällt mir gut, dass man sich erlaubt, und das ist gar nicht so leicht, dass man der Realität erlaubt, real zu sein. Das ist manchmal so hart. Und dass nicht in jeder Krise eine Chance steckt. Dass das Leben aus Gleichzeitigkeit besteht. Ich bin ja hier zu Gast in München und wie immer das so ist, wenn man durch eine fremde Stadt geht, geht man viel offener, mit offenem Herzen, mit offenem Blick. Ich habe Zeit und bin gestern an der Isar entlang gegangen und ich habe das sogar gefilmt, weil es mich so bewegt hat. Ich sah zwei Liebende in der Isar stehen, zwei junge Menschen, die sich umarmt hielten im Sonnenschein. Und drei Schritte weiter bog ich um eine Ecke Und da war standen auf dem Boden Grabeskerzen und Bilder von einem 19-jährigen Jungen, der vor einer Woche da ertrunken ist. Und so ist das Leben. Und die Eltern dieses Kindes, soll ich denen sagen, das ist bestimmt für irgendwas gut? Das meine ich damit, dass man dem Leben erlauben muss. Ich habe dieses Bild gesehen. Ich stand vor den Grabkerzen des mir unbekannten Jungen namens Remo. Ich habe geweint und ich konnte das liebende Paar gleichzeitig in der Isar sehen. Das ist das Leben.
Also wäre es eher so eine Dichotomie aus Positiv und Realität, weil, also ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Ablehnung, die kann aber auch falsch konditioniert sein, dass du sagst, Optimismus ist oberflächlich. Ich glaube, es gibt auch einen tiefgründigen Optimismus, also einen, wo man sich überlegt, wie man Dinge gestalten kann. Also dieses Resignieren, da habe ich gemerkt, oh, resignieren, das ist ja so sich dem hingeben sozusagen.
Aber manchmal ist ja Resignation ist eine Form von Akzeptanz. Und Akzeptanz, das weißt du sicherlich, und ist die effektivste Form von passivem Widerstand.
Ja, ja. Ja, es muss eine Koexistenz oder sollte oder darf eine Koexistenz sein und nicht nur auf eins der beiden Seiten setzen.
Ja. Ja,
aber
ja,
in dem Beispiel, wo du es gerade beschrieben hast, da sieht man ja, dass das Leben die volle Bandbreite zu geben hat.
Ja, ja.
Wir sind ja auch hier im Auf- und Ab-Podcast und ich probiere, auch wenn es nicht immer geht, trotzdem auch von Menschen, die viel erlebt haben, zu verstehen, was denn passieren kann, dass man in Krisen nicht zerbrochen liegen bleibt, sondern dass man daraus vielleicht Fähigkeiten, Einstellungen, etwas entwickelt, was einen wieder zurückbringt, vielleicht sogar höher, als man je war. Deshalb das UP im Englischen. Und man kann nachlesen über dich, dass du mit ungefähr 50 Jahren, wie du sagst, auch hormonell bedingt in eine Krise, in eine mentale Krise geschlittert bist und da dich aber auch wieder rausgearbeitet hast. Was kannst du Menschen jetzt mal ein bisschen genereller als in deiner Situation, vielleicht auch nicht nur altersbedingt, aber was, du kennst viele Menschen, du siehst Menschen, was kannst du so an Fähigkeiten ausmachen, die du bei Menschen beobachtest, denen es gelingt, eben aus Krisen zurückzukommen?
Ich möchte da meine Freundin Iris Killinger zitieren. Deren Sohn ist mit 16 nachts an einem epileptischen Anfall verstorben. Oskar. Daran ist sie erstmal zerbrochen. Und sie war dann zu Gast bei mir in meinem Podcast Frauenstimmen. Sie hat nicht nur eine Stiftung gegründet, die die Erforschung dieses SUDEP-Todes betreibt, plötzlicher Tod durch Epilepsie, sondern sie hat auch den Satz gesagt, vielleicht widerspreche ich mir jetzt mit diesem Optimismus-Tourette, aber der war auf eine gewisse Weise so fundiert, weil er von einer zerbrochenen Mutter kam, die sagte, dass das Wiederreinfinden ins Leben ist auch eine Entscheidung. Und auch wieder Glück zu empfinden, ist auch eine Entscheidung. Und das aus dem kompetenten Mund einer Frau, die ihr Kind verloren hat, das hat mir schon zu denken gegeben. Aber da sind wir auch im Grunde wieder bei der Gedankendisziplin. Und selbst wenn man so etwas Schreckliches erlebt hat, mag es gelingen, eine vielleicht ganz andere Form von Glück, von Lebensempfindung wiederzufinden. Und das aber kostet auch Kraft und Arbeit. Und man darf sich auch, und aber das, ich muss das immer noch dazu sagen, als meine beiden Freundinnen erkrankt sind an Krebs, ich habe denen nicht gesagt, du musst positiv bleiben. Du weißt, du kannst dich innerlich selber heilen, wenn du immer positiv bleibst. Weil das hieße ja, wenn sie gestorben wäre, wäre es auch noch ihre Schuld. Warst du nicht positiv? Ja, kein Wunder, dass ich jetzt an deinem Grab stehe. Also ich möchte auch das Aufgeben wertschätzen als Teil eines Weges. Ja. Du darfst weinen und denken, ich schaff's keinen Meter mehr weiter. Und musst dich dann nicht auch noch deswegen schämen, weil du nicht positiv genug bist. Ja. Das meine ich. Ja.
Ich wollte jetzt sagen, es ist lustig, aber lustig ist gar nicht. Mir fällt nur gerade kein anderer Begriff ein. Ich hatte hier vor gut 2 Jahren die Sabine Schaar als Gast und sie hat ihr Kind mit 9 Monaten an einer seltenen Muskelkrankheit verloren. Und sie hat fast exakt das Gleiche gesagt, was du jetzt zitierst, dass es an einem bestimmten Punkt, wenn die erste Trauerphase vorbei ist etc., irgendwann kommt der Punkt, wo eine Entscheidung zu treffen ist. Mhm. Ob man liegen bleibt oder ob man probiert, wieder aufzustehen. Das heißt nicht, dass es gelingen muss, man kann sich helfen lassen von Umfeld etc., aber an irgendeinem Punkt ist die Eigenverantwortung gefragt und eine Entscheidung zu treffen. Und wenn es bei so wahrscheinlich einem der schlimmsten Themen, dass man das eigene Kind verliert, möglich ist, dann bin ich ein Freund davon, das auch auf andere Bereiche zu adaptieren, die ein Jobverlust, eine Beziehung ist beendet etc. Man kann sich in Selbstmitleid suhlen etc. und das hat auch alles seine Zeit Daseinsberechtigung. Ja. Und wenn man da bleiben möchte, ist auch okay. Das ist ja das, was du sagst. Aber wenn man es nicht möchte, dann irgendwann ist eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und da das, kann ich jeden ermutigen, das eben auch zu tun.
Entscheidung, Selbstverantwortung, mach dein Bett.
Ja, genau. Und ob es das Bett ist oder was anderes, aber das ist Schritt 1 in die Richtung. Ildiko, ich könnte noch stundenlang über dieses Buch sprechen. Meine Liste ist zum Viertel ungefähr abgearbeitet. aber ich kann wirklich jedem Männer wie Frauen, egal welches Alter, dieses Buch alt genug empfehlen. Ich weiß nicht, wie viele Exemplare schon verkauft sind, aber es dominiert die Spiegel-Bestsellerlisten lange von der 1 im Moment auf 2 oder 3, glaube ich, je nachdem, welche Werke neu erscheinen. Aber du dominierst das Ganze völlig zu Recht. Ich darf morgen Gast in deiner Show sein mit meiner Schwester. Gib den Menschen, du kommst in viele Städte, doch nochmal einen kurzen Einblick, die dich mögen, deine Bücher mögen. Was kann man in der Show noch on top dazu kriegen?
Gefühl. Das ist ein Fest der Gemeinschaft. Ich hoffe, das wirst du auch erleben. Unter Frauen ist es garantiert so. Es ist wie ein Boot. Dieser Raum wird zu einem Boot, in dem wir alle gemeinsam sitzen, leiden, weinen, lachen. Das ist ein Abend unter Freundinnen. Das klingt pathetisch, aber wir sind an diesem Abend, gehören wir zusammen. Mhm. Und wir feiern das. Und es ist für mich, eigentlich müsste ich da auch Eintritt zahlen, weil dieses Gefühl habe ich auf der Bühne genauso wie die Frauen in den Stuhlreihen. Gemeinschaftsgefühl.
Das ist, glaube ich, etwas, was wir alle herbeisehen in Zeiten von Social Media, von Homeoffice etc. Ja. Also da freue ich mich ganz besonders drauf. Die letzte Frage ist in diesem Format immer die folgende. Wenn du jetzt mal von deinem Buch abstrahierst, auch von dem Konzept des Älterwerdens und einfach auf dein Leben, auf die 58 Jahre und auf die Auf und Abs deines Lebens zurückblickst, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Meine Lehrerin Mim Pugh, eine amerikanische Psychologin, die ich erleben durfte, die lange tot ist, wurde gefragt, wie bereitest du dich vor auf deine Therapiesitzungen? Und sie sagte, ich bereite mich auf meine Therapiesitzungen so vor, wie ich mich auf jeden Tag meines Lebens vorbereite, to become centered with a loving spirit. Sich fokussieren auf einen wohlwollenden Geist.
Damit ist das Leben schön, würde ich sagen. Ich probiere das gerade das ist ein schönes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Zeit in München. Vielleicht wirst du noch andere Flecken treffen, wo du heute Grenzen überwinden kannst, die dir vor Jahren verborgen geblieben sind. Da wünsche ich dir viel Kraft und viel Stärke. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Freue ich mich sehr drauf in deiner Show. Und auch, dass noch mehr Menschen, wenn es überhaupt noch geht, deine Bücher kaufen.
Es geht.
Da ist noch Luft, aber bald nicht mehr. Du wirst sicher auch weitere Bücher schreiben, auf die ich mich jetzt schon freue.
Danke.
Und danke für dein Wirken, deine Arbeit. Damit inspirierst du wirklich viele, viele Menschen.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.